Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, euer Podcast über die Miami Dolphins, die unglaublicherweise eine Woche näher am nächsten Super Bowl Gewinn stehen. Also ja, ich denke, nächstes Jahr um diese Uhrzeit fragen wir uns, ob wir den zweiten Super Bowl in Folge gewinnen werden. Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich bin wieder mit dabei, nachdem ich letzte Woche arbeitstechnisch leider pausieren musste. Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es natürlich, ich mache das nicht alleine, sondern ich habe heute auch den Tobi wieder mit dabei. Moin, Tobi.
Wunderschönen guten.
Okay. Und moin, Micho.
Sei gegrüßt.
Wundervoll. Ja, herzlich willkommen zur kürzesten Folge des Dolphins Drive ever. Das haben wir gerade so beschlossen, als wir die Themen durchgegangen sind. Ja, ich gehe jetzt einfach mal in die News und in den News wird es wieder etwas traurig. Es wird definitiv traurig, weil ein weiteres Mitglied der von Perfectville ist verstorben. Und zwar der damalige Running Back Jim Keek ist im Alter von 73 Jahren von uns gegangen. Möge er in Frieden ruhen. Und ja, es ist so langsam, ja, dämmert es einem irgendwie, ne? So immer mehr Leute von dieser Spielertrainer, von dieser Perfect Season sterben. So langsam irgendwie kommen wir alle in ein Alter. Gut, ich jetzt nicht, aber ja, wir werden alle so ein bisschen älter. Irgendwie. Oder? Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Es ist so, wenn man sich dessen bewusst wird, wenn solche traurigen, tragischen News erscheinen, das ist immer so. Ach, ja, super. Weiß nicht, wie geht's euch damit, Tobi?
Ja, man merkt natürlich erstens, dass diese Generation älter wird. Man merkt aber auch, dass es langsam mal wieder Zeit wird für eine neue Generation, weil nach der Perfect Season kam Dan Marino und dann muss man dann schon etwas länger suchen, bis man dann so eine Spielergeneration findet, die noch nicht mal so ähnlich erfolgreich war wie die der Anfang der 70er Jahre. Aber man merkt, dass der neuere Football in Miami nicht ganz so erfolgreich war wie der etwas weiter weg.
Das stimmt.
Es wird mal wieder Zeit.
Auch das ist richtig. Micho, wie siehst du das? Wie fühlst du dich dabei?
Ich bin davon natürlich begeistert, bin ich davon auf keinen Fall. Ich finde das immer traurig. Ja, natürlich wird es Zeit für eine neue Generation, aber diese Generation Spieler, diese Mannschaft hat Geschichte geschrieben, wird unvergessen bleiben. Wirklich unvergessen bleiben. Und da geht in meinen Augen ein großes Stück Sportgeschichte. Nicht nur Football spezifisch, sondern generell stückchenweise. Ja, natürlich kann man sagen, von wegen, es wird älter oder kann hin und her überlegen, aber naja, ich sag mal so, in Zeiten von CTE und wo über alle möglichen Dinge nachgedacht wird, freut es mich, dass so Leute wie Don Shula 90 geworden sind, dass die Footballspieler auch ein längeres Alter haben. Und ich kannte die Leute nicht persönlich, von daher hätte ich die Trauer auf der einen Seite in Grenzen. Aber natürlich ist es traurig, aber ich denke dann immer wieder mit Freuden dann zurück. Also ich habe mir ja auch die Spiele der 72er Mannschaft, soweit es geht, auch alle angeguckt. Und Jim Keek war da immerhin schon auffällig. Also ich habe dann auch natürlich auch wieder viel darüber gelesen und es katapultiert ihn in eine Zeit zurück, die halt unvergessen bleiben sollte. Das ist meine Meinung und deswegen sehe ich das mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ich hoffe, das ist klar rübergekommen, dass ich das zwar traurig finde, aber ja, ich hoffe, es war klar.
Ja, doch. Also ich denke, es wird dir keiner unterstellen, dass du dich freust, wenn Leute sterben. Also so viel Menschenverstand traue ich allen unseren Hörern zu. Ansonsten könnt ihr die Beschwerden gerne per Brieftaube an Micho schicken. Der wird sich dem annehmen. Ja, kommen wir dann zu einer weiteren News, die auch erst dramatischer klingt, als es am Ende so ist. Nick O'Leary hatte wohl mehrere Herz-OPs. Es ist halt immer so ein gewisses Risiko. Man rechnet aber mit einer vollständigen Genesung, sodass er vermutlich für die Las Vegas Raiders in weiterer Zukunft, jetzt weil er auch Injury Reserved ist, vermutlich kann er dann, könnte er erst ab Woche 12 oder so oder ab Woche 10 sowieso da wieder runtergenommen werden. Wenn ich richtig informiert bin, Tobi, da kannst du gleich mehr zu sagen. Und man rechnet aber damit, dass er definitiv wieder aufs Footballfeld zurückkehren wird. Und fände ich eine geile Sache. Ist ja immer noch so einer der Spieler, die ohne Handschuhe spielt. Erinnere mich immer an Sven Fischer beim Biathlon. Weiß ich, ob es den einen oder anderen Biathlon-Fan unter unseren Zuhörern gibt, aber das war auch immer einer, der bei minus 10 Grad, scheiß drauf, ich trage keine Handschuhe. Und ja, Nick O'Leary ist auch so. Ich habe ihn gemocht bei den Dolphins, aber gut, wenn man das weiß und dann, ja, ist die Trennung nachher gar nicht so unlogisch gewesen. Tobi, du kannst bestimmt ein bisschen mehr dazu sagen.
Naja, es ist nur, ich kann nur so viel dazu sagen, wie ich auch von ihm als Statement gelesen habe. Es ist in dem Sinne alles gut verlaufen, dass er sich gut fühlt. Er aber nicht aufs Footballfeld zurückkehren darf, auf Anraten der Ärzte und anderer Beteiligter, weil er momentan Blutverdünner schluckt. Das heißt, Football ist ja kein ganz risikoloser Sport und wenn er sich da mal eine Fleischwunde oder sowas zuziehen würde, könnten sie die Blutung halt nicht stoppen und dann würde es arg gefährlich für ihn werden. Deswegen und aufgrund der Tatsache, dass diese Blutverdünnungsmittel ja nun auch nicht gerade ohne Nebenwirkungen sind, ist das so, was Nick O'Leary sagt, der Grund, weswegen er jetzt noch nicht spielen kann. Das ist laut seiner Aussage wird das 6 Monate bis ein Jahr dauern. Also ob er dieses Jahr schon wieder wird spielen dürfen, halte ich für äußerst fraglich, aber ich denke, dass wir ihn und ich hoffe, dass wir ihn nächstes Jahr wieder auf dem Footballfeld sehen können. Mit solchen Herzgeschichten sollte man generell sehr vorsichtig sein. Man hat das auch gar nicht so an die große Glocke gehängt, als Nick O'Leary gesagt hat, ja, ich spiele jetzt erstmal nicht mehr, weil man das eigentlich auch dann nicht so öffentlich publik machen wollte. Das hat sich jetzt, geändert, weil jetzt halt klar ist, dass er höchstwahrscheinlich wieder zurückkehren kann. Und er hat, so sagt er auch, zwei sogenannte Stents eingesetzt bekommen, also in die Herzkammer, glaube ich, wenn ich da seine Worte richtig interpretiere. Aber
nicht in die Arterien oder in die Adern?
Das mag sein, wahrscheinlich dann in die Verbindung.
Also jetzt bewegen wir uns, glaube ich, auf relativ dünnem medizinischen Eis, aber wenn ich
richtig informiert bin. Ja, auf jeden Fall wollte ich das
ist,
sagen.
Ist ein Stand ja dafür da, die Adern, Arterien wieder auf normalen Durchmesser zu halten, dass sie eben nicht kollabieren, dass es keinen Herzinfarkt gibt, ja? Also dass die Zufuhr des Herzens mit Blut gesichert ist. So, ja. Und die werden dann natürlich da eingesetzt, wo Gefahr besteht. Habe ich mich ein bisschen einlesen müssen als wissenschaftlicher Mitarbeiter damals mit Biopolymeren, die dort eingesetzt werden. Inzwischen.
Ja, gut. Also, da wirst du sicherlich oder werden auch die medizinischen Experten, die wir als Hörer im Dolphins Drive ja haben, wie wir wissen, werden so da sicherlich. Sagen,
können wir mal loslassen, ob wir jetzt einen kompletten Mist erzählt haben oder ob das einigermaßen korrekt war.
Naja, auf jeden Fall kann er wahrscheinlich nächstes Jahr wieder spielen. Diese Saison eher noch nicht. Aber es besteht halt immer ein gewisses Restrisiko, das aber hinterher vertretbar sein könnte, wenn ich das, also er möchte wieder spielen und er ist auch schon richtig heiß. Er sagt, ja, ich fühle mich fit, ich fühle mich gut, ich spiele halt nur nicht, weil ich das und das nehme und weil die Ärzte sagen, so und so lange sollte ich vielleicht warten. Aber ansonsten, die Schmerzen oder die Probleme, die er mit dem Herzen hatte, die sind quasi weg. Und es bleibt zu hoffen, dass wir ihn nochmal auf dem Feld sehen und er das machen kann, was er am liebsten macht und was eigentlich auch sein Beruf ist.
Ja, ist ja quasi die gleiche Geschichte wie damals im Draft mit Hayden Hurst, der ja auch deutlich höher gesehen wurde und dann war im Pre-Draft so, ja, da gibt es so ein paar Fragezeichen bezüglich des Herzens. Und deswegen ist er dann ja auch so, dritte Runde wurde er von den Ravens gepickt, wenn ich richtig informiert bin. Irgendwie sowas.
Es war nicht Hayden Hurst. Hayden Hurst war doch der Tight End.
Ja, war der das nicht?
Nee, es waren D-Liner. Harold. Und der ist, meine ich, auch von den Raiders gepickt worden. Der so tief gefallen ist. Und zwar fünfte Runde oder sowas. Galt als First-Round-Talent, ist aufgrund des Ganzen bis runter in die fünfte Runde gerutscht. Was Landry? Moment. Auswendig wüsste ich es jetzt auch nicht.
Also mit Hurst kannst du ja recht haben. Da gibt es ja, ich glaube, zwei mit dem Nachnamen. Ich
vertue mich da auch. Vielleicht war es ja. Also, auf jeden Fall gab es da Pre-Draft irgendeinen Spieler. Und sorry, wenn es jetzt der falsche Name gewesen ist. Aber ja. Ja, Micho, wie siehst du das? Denn war es dementsprechend auch logisch, dass er nicht mehr weiter bei uns spielt? Oder was denkst
du darüber? Erstmal durch die Krankengeschichte meines Vaters habe ich da, glaube ich, da ein bisschen zu wissen, was ist. Also es ist so, dass ein Stent tatsächlich in eine Arterie eingesetzt wird, um den Blutfluss zum, weil die Arterien setzen sich zu. Das heißt, der Blutfluss, das Herz wird nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt oder es ist schwieriger, dass da Blut durchkommt. Und so ein Stent hält die Adern halt eben dementsprechend offen. Ist quasi, kann man sich fast schon vorstellen, zumindest in der Theorie, alles ohne Garantie, ich bin auch kein Mediziner, wie so eine Art Röhrchen, das reingesetzt wird, damit sich die Ader nicht zuziehen kann oder zusetzen kann, erstmal. Und der Blutfluss garantiert ist. Und ich halte ja Nick O'Leary für den besten Tight End, den die Dolphins seit langer Zeit gehabt hatten. Ich finde es dementsprechend schade, dass er nicht mehr bei uns war, ist aber vor dem Hintergrund natürlich zu verstehen. In einem Rebuild kannst du einen Tight End, der nicht spielen kann und wo nicht sicher ist, was mit ihm passiert, so unmenschlich das anhören mag, kannst du einfach nicht gebrauchen. Und da musst du halt irgendwo auch den Cut ziehen. Ich habe damals sehr bedauert, dass er gegangen ist, aber vor dem Hintergrund, wenn es damals schon bekannt war, ist das natürlich sehr verständlich. Allerdings, er ist dann ja zu Jacksonville und erst da zu den Raiders. Ich wage zu bezweifeln, dass wir das damals schon so wussten.
Ich gehe davon aus, dass wir das damals noch nicht wussten. Man hat gesehen, wie man Kendrick Norton umgegangen ist und das wäre ja dann die komplett andere Vorgehensweise und die komplett andere Richtung gewesen.
Jetzt
und
mal ganz böse gesagt, Kendrick Norton war öffentlichkeitswirksam durch den Unfall. Das wäre Nick O'Leary in dem Fall nicht gewesen. Also von daher, ich mag unsere Franchise ja, aber man sollte auch nicht überemotionalisieren in dem Bereich. Und ich glaube, endlich ist es ein knallhartes Geschäft. Und Kendrick Norton, ich glaube, das ist kein Argument. Einfach weil es eine komplett andere Öffentlichkeitswirksamkeit hat.
Naja, aber wie gesagt, wenn ich ihn so richtig verstanden habe, ne, in dem Interview, dann war diese Herzgeschichte erst, als er von Miami schon weg war. Das könnte man nochmal überprüfen müssen. Notfalls fragt man ihn selber.
Oh, ja, naja. Du hast doch einen guten Draht zu ihm.
Ja, ja. Ich hab gelernt, man muss die Leute einfach fragen.
Also, mach mal.
Der spielt ja kein Football, hat gerade eh nichts zu tun. Naja, kann auch blöde Fanfragen aus Europa beantworten.
So. Und ja, also ich würde mich freuen, wenn wir nochmal am Feld sehen würden. Und sonst haben wir eigentlich nichts mehr an News, glaube ich, oder? Wenn ihr jetzt was an News habt, dann könnt ihr jetzt gerne sprechen. Ich höre, das ist nicht der Fall. So, und Tobi, wo du gerade mit Fragen dabei warst, hat Micho ja uns vor zwei Wochen mit Fragen beantwortet mal hier die Fragen, die ich hier so habe. Und ja, Micho, da ging es darum, dass die Frage war, ob eine College-Saison stattfindet oder wie das momentan aussieht, wenn ich mich richtig
erinnere, oder? Die Frage war vor allen Dingen, welche Auswirkungen das auf die Football-Programme der einzelnen College-Teams haben könnte, wenn die Football-Saison ausfällt. Also, weil du sagtest ja irgendwie irgendwas mit 80% oder 90%, ich weiß jetzt gar nicht mehr die Zahl, die könntest du jetzt gleich nochmal sagen, Prozent der Einnahmen der College-Teams sind tatsächlich Ticketeinnahmen und wahrscheinlich auch Fernseheinnahmen. Und wenn wegen Corona keine Saison stattfindet, stehen da doch, wenn ich das richtig verstanden habe, einige College-Programme wirklich auf dem Prüfstand und müssen eventuell eingestampft werden. Und da wollte ich halt genaueres von dir wissen, ob du da mehr weißt.
Also bezüglich der Einnahmen habe ich mich jetzt gar nicht mehr informiert, weil ich war einfach auch so packed. Ich habe jetzt gerade einfach heute Morgen, also es ist Freitag, ja, also es ist wirklich brandfrisch, was ihr heute kriegt. Von daher viel aktueller kriegen wir es dann nicht mehr hin, außer wir machen es live. Ja, Thema war, welche Auswirkungen? So, die Statistik, die ich hatte, es waren, glaube ich, einfach 70-80%. Die Universitäten oder die College-Football-Teams einnehmen an Ticketverkäufen. So in der NFL ist das ja komplett anders. Da ist ja die Ticketverkäufe sind, glaube ich, 20% oder so ungefähr. Ich weiß nicht, Tobi, weißt du da irgendwie mehr?
Nee, eine genaue Zahl könnte ich dir auch nicht geben.
Ist aber auf jeden Fall schwindend gering. Und ich meine, das merkt man ja jetzt auch, wenn man die Diskussion oder das ist ja auch stattgegeben, das könnte man auch als News verkaufen. Dass die vordersten Reihen im Stadion leer bleiben, aber mit Werbeflächen gefüllt werden dürfen. Ja, um nochmal den Profit in der NFL zu erhöhen. So ist es aber beim College Football ja nicht. Also die Einnahmen werden hauptsächlich durch die Einnahmen sichergestellt. Ich glaube nicht, dass es Colleges gibt, die keine Division One Colleges. Bei kleineren Divisions, da muss man wieder gucken. Da waren Division One Colleges, von denen diese Statistik war. Da müsste man jetzt nochmal gucken, wie die Auswirkung in der Second Division ist oder in der Third Division. Aber ich glaube nicht, dass ein großes College sich das Football-Programm streichen lässt, weil es einfach auch ein Prestige, also in Anführungsstrichen Prestige-Ding ist. Aber die machen ja trotz dessen noch gutes Geld mit den Jungs. Ja, aber wenn man jetzt mal grundsätzlich auf die allgemeine Situation guckt, Stand heute findet die College-Saison normal statt. Also das ist, ich habe heute Morgen anderthalb Stunden geguckt. Es gibt von der NCAA, ich war auf der offiziellen Homepage der NCAA, ich finde nichts zum Thema Covid-19, rein gar nichts. Also das ist schon irgendwie ein Statement, das ist wirklich krass. Aber ich habe, also die Liste ist wahrscheinlich nicht vollständig. Ich finde sie trotzdem erschreckend. Und ich habe die Zahlen dazu jetzt. Ich habe jetzt bei den anderen nicht mehr geguckt, wie viele Fälle es gab. Aber alleine College-Teams mit positiv getesteten Spielern. Ich meine, Clemson ist schon mit 28 Fällen komplett durch die Medien gerasselt. Das wird jeder wissen. Die University of Houston hat positive Fälle. Alabama, Mississippi, Auburn, South Florida, Florida State, Iowa State, Oklahoma State, Texas State, Troy und Kansas State und von Penn State, der Coach Franklin, isoliert sich für die ganze College-Saison komplett zu 100% von seiner Familie, weil seine Tochter, also er hat zwei Töchter und die eine hat die sogenannte Sichelzellenkrankheit, also ich weiß nicht, worum es da geht, ich habe mich jetzt darüber auch nicht weiter informiert, die aber das Immunsystem schwächt und dementsprechend sagt er, Alter, kann nicht das Team coachen und zu meiner Familie gehen, das Risiko ist viel zu hoch, dass ich meine Tochter anstecken könnte, ja, gerade in den USA, wo ja unser allgeliebter Präsident, der komplett realitätsfern ist, sagt ja, wenn wir einfach nicht mehr testen, haben wir auch keine positiven Fälle mehr.
Die Zahlen sind nur so hoch, weil getestet wird, weil so viel getestet wird.
Ja, der. Dieses. Ja,
danke.
Ich einfach nur noch in die Fresse hauen. Entschuldigt die Ausdrucksweise, aber zu dem fällt mir einfach nicht mehr ein. Ja, und er sagt, das kann ich nicht leisten. Ich will ja nicht das Leben meiner Tochter gefährden. Dementsprechend isoliert sich der für die komplette College-Saison von seiner Familie. Und das zeigt eigentlich schon, an welchem Punkt wir gerade angekommen sind. Und ich meine, die Liste, die ich gerade vorgelesen habe, das sind nicht wenige. Und dazu kommt, dass viele Colleges einfach noch nicht getestet sind.
Ja.
Also, es ist eine verdammt komische Situation. Und kommen wir dann zum momentanen Kalender der NCAA. Vom 1. bis zum 25. Juni, das ist jetzt schon gewesen, wir haben heute den 26., waren Voluntary Workouts. Also Voluntary and Virtual Non-Physical Activities waren gestattet. Ab dem 13. Juli, ja, sind Team-Workouts gestattet, Weight Training, Conditioning und Film Review. Ab dem 24. Juli sind Walkthroughs und Team-Meetings mit 20 Stunden pro Woche gestattet. Die 20 Stunden sind aufgesplittet in 6 Stunden Walkthroughs, 6 Stunden Meetings und 8 Stunden sind Krafttraining und Conditioning. Also das ist, ja, so sieht der Plan aus. Und ab dem 7. August kann Preseason Practice gestartet werden. Ja, das ist der aktuelle Plan. So, das ist in der aktuellen Situation, in der sich die USA befinden, ist das doch absurd. Ja, also ich meine, das kann doch nicht deren Ernst sein, das eiskalt einfach so durchzuziehen. Vor allem, wenn man überlegt, am 29. August sind die ersten Spiele und das sind 6 Spiele, die da angesetzt sind, am 29. August. Das ist diese bekannte Week Zero. Ha? Und Anfang September fängt die Saison da an. So, also, ich meine, das Problem, was ich da sehe im Vergleich zur NFL, in der NFL, das ist deren Job. Ja, das ist deren Job. Die haben das zu tun. Und die können sich nur auf Football konzentrieren. Beim College hast du erstens einen viel größeren Kader. Du hast genauso viele Coaches. Du hast aber dementsprechend auch noch die Universität um dich rum. Das heißt, die Isolationsmöglichkeiten sind in meinen Augen viel geringer. Und natürlich halt die Geldsache für die Colleges spielt auch eine Rolle. Aber das ist die College-Football-Saison ist für mich wirklich. Das ist für mich nochmal ein ganz anderes Thema, weil es einen ganz anderen Stellenwert als die NFL hat. Und da muss man jetzt wirklich gucken, was passiert. Es gab schon die Idee, dass man es vielleicht in den Frühling setzt, aber dann spielst du 2 Saisons in einem Jahr. Das ist dann auch wieder so schwierig. Also momentan hält die NCAA meines Wissens nach einfach komplett an dem fest, was sie da geplant hat. No matter what. Ja. Aber die College-Trainer haben sich auch schon bis jetzt noch nicht so ganz offiziell, aber so anonym, wir finden das alles so ein bisschen fragwürdig. Wie kannst du ein College spielen, wenn du 2 Wochen vor Saisonstart noch nicht mal mehr oder eine Woche vor Saisonstart erst körperlich anfangen darfst zu trainieren oder halt nur mit 10 Leuten 2 Wochen vorher trainieren darfst, die aber auch Abstand halten müssen und in 2 Wochen später stehst du 11 gegen 11 gegenüber und sollst dir richtig auf die Mütze geben, ja, wie soll das funktionieren? Das entbehrt sich jeglicher Logik. Ja, und ich meine, das Problem ist ja dazu, wenn wir jetzt den Bogen mal ziehen nach Europa. Jetzt, viele haben ja die Bundesliga kritisiert, aber es funktioniert ja mehr oder weniger. Sagen wir es mal so. Ja, also man muss es nicht gut finden. Ja, es darf ja jeder auch das kritisch sehen und so weiter und so fort. Aber mit den Maßnahmen, die getroffen wurden und so weiter und so fort, funktioniert es. Da gibt es den Sonderfall Dynamo Dresden, das ist dann wieder ein anderes Thema. Da hätte man sich vielleicht vorher mehr Gedanken drüber machen sollen seitens der DFL. Ist aber auch ein schwieriges Thema, was wir jetzt hier, denke ich, nicht behandeln sollten. Aber dem sind ja jetzt die ganzen Länder, also in Spanien und England sind dem ja gefolgt und Italien auch. Und das zeigt ja, dass es funktioniert. Nur reden wir beim Fußball ja von einem mit Trainern vielleicht von 30, 50 sagen wir 50 Leuten, das ist ja beim Football nicht mehr der ganze Kader. Da wird es dann halt schon wieder schwierig. Die NBA zieht sich jetzt nach Orlando zurück, wenn ich das richtig habe, und spielt die Disneyland-Saison zu Ende. Ja. Also es ist super, super schwierig, gerade im Football, weil du viel mehr Leute hast als bei, glaube ich, allen anderen Sportarten. Wie willst du die isolieren? Also einzeln kannst du sie isolieren, aber ist sowas möglich wie bei der NBA oder nicht? Wo machst du es? Oh, also ich bin da wirklich gespannt. College Football, ich habe Bauchschmerzen, muss ich gestehen. Also ich weiß nicht, ob die das wirklich so durchziehen können. Gerade wenn ich jetzt die Zahlen mir angucke und wenn du jetzt immer mehr Colleges testest und jetzt sag ich mal, stell dir vor, du bist ein College, was erst im August getestet wird. Warum auch immer. So, und dann hast du auf einmal 30 Spieler, die positiv getestet werden im August. Da bist du bis Ende August, müssen die in Quarantäne. Wie wirst du dann Anfang September spielen können? Mit Spielern, die gerade aus der Quarantäne kommen. Da ist das Verletzungsrisiko ja nochmal größer. Ich meine, natürlich können die sich in der Quarantäne fit halten, aber wir wissen alle selber, wie es ist, wenn du in der Quarantäne bist. Da kannst du ein bisschen Training machen, gar keine Frage, aber raus dürfen die ja dann, glaube ich, trotzdem nicht, um Conditioning oder solche Geschichten zu machen. Also, es sei denn, die kriegen alle so ein mega Home-Zentrum, also Home-Maschinen da nach Hause gestellt. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber also, das ist echt. Ja, also, es bleibt spannend. Ich warte da auf die nächsten News. Aber ja, also, es wird auf jeden Fall interessant. Es wird die Colleges finanziell treffen. Aber machen wir uns nichts vor, die Colleges in den USA sind sowieso sehr, sehr gut bezahlt.
Ja. Wie sieht es denn da mit den Spielern aus? Also jetzt mal angenommen, also es ist ja immer so, die müssen ja mindestens 3 Jahre im College gewesen sein, bevor sie sich für den Draft anmelden müssen. Habe ich das richtig im Kopf, Rico? Du korrigierst mich, wenn ich jetzt was Falsches sage, ich bin ja nicht gerade der College-Experte.
Alles gut, das ist genau
richtig. Die dürfen, glaube ich, also 4 Jahre ist das Maximum, weil 4 Jahre dauert auch so ein Studium.
Die dürfen auch 5 Jahre, wenn du zum Beispiel einen Redshirt hattest. Also ja, genau. Wenn du nicht gespielt hast, dann darfst du auch 5 Jahre. Und ich glaube, ein Spieler hat es jetzt sogar durchgekriegt, dass er sogar 6. Jahr im College sein darf und auch spielen dürfte. Also, das ist möglich, aber so die Regel sind 3 bis 4 Jahre, weil ich sag mal zum Beispiel, bei den Running Backs sieht man es ja, dass die eher früher gehen, weil logischerweise wissen alle, die Halbwertszeit von einem Running Back ist meistens kürzer, es sei denn, sie heißen Frank Gore. Aber ansonsten sind es ja nicht die Spieler, die am längsten in der NFL überleben. Und das hat man ja am College auch gesehen. Der Herr Love, der ja, ich bleib noch ein Jahr länger am College, Kreuzbandriss, zack, weg. Schade. Und das ist jetzt bei Travis Etienne auch spannend, wie der jetzt, ne, mit der neuen Saison. Alle haben ihm geraten, spiel nicht noch weiter bei Clemson, sondern geh in den Draft. Er hat's nicht gemacht. Schauen wir mal.
Die Frage, die ich mir halt stelle, ist, das hängt davon, hängt ja nicht vom Alter ab von den Spielern, sondern wie viele Jahre die gespielt haben, wenn ich das richtig sehe, mit diesen 3 Jahren. Also beziehungsweise wie viele Jahre sie gemeldet waren oder sowas. Deswegen ist ja dieses Redshirt ja, ist ja so, die sind gemeldet, haben aber, glaube ich, nur ein paar Prozent der Spiele gespielt und deswegen zählt das ja nicht. Mal angenommen, die Saison fällt jetzt aus. Wird die Saison dann eigentlich angerechnet?
Dazu gibt es noch keinen Plan.
Aber was könntest du dir denn vorstellen?
Alles.
Okay. Das also, ist viel.
Ja, weil, also, schwierig. So, weil, was haben, also, man muss die Szenarien ja durchspielen. So, spielen wir mal Szenario 1 ist, es gibt keine, also, wir gehen ja davon aus, dass es keine College-Saison gibt, oder?
Micho, das ich gehe davon ja aus, dass es tatsächlich nicht stattfinden wird, gut. Richtig. Wobei, ja. Oder dass sie irgendwann zwischendurch unterbrochen wird. Das glaube ich ja, auch. Ich glaube, sie werden beginnen, aber sie werden irgendwie nach spätestens 4 Spieltagen wieder stoppen müssen.
Okay, gut. Also ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass sie nicht stattfinden. Das ist jetzt die Basis. Dann gibt es das Szenario 1. Die Spieler werden ganz normal ins nächste Jahr transferiert. So, warum? Erstens, weil sie ja studieren. Es sind Studierende, die ein Jahr weiter am College waren und dementsprechend auch nach Regeln von ihrem Junior in Senior Year kommen, von ihrem Freshman in Sophomore Year kommen, so. Da können die nichts gegen tun. Ja? Jetzt kann man natürlich so, jetzt kann man sagen, okay, du warst jetzt Senior, das heißt, du musst raus. Jetzt gibt es natürlich eine rechtliche Geschichte. Jetzt habe ich kein Spiel in der Saison gespielt, kann ich ein Redshirt anmelden. Weil ich habe ja nicht gespielt. Das ist eine rechtliche Frage, auf die ich keine Antwort habe. So, jetzt gibt es halt die Fälle, kann ich mich als Redshirt melden? Wenn ich mich als Redshirt melden kann, dann wird es wahrscheinlich viele geben, die sich als Redshirt melden. Das heißt wiederum, wenn du dich als Redshirt meldest, es gibt super, super viele Spieler, die nächstes Jahr im College dann sind, weil es rücken ja auch Spieler nach, die auf die Colleges kommen, weil Leute wollen ja immer noch studieren. So, das heißt, es melden sich aber gleichzeitig weniger Leute für den Draft. Das heißt, der nächste Draft wäre ziemlich arm an Spielern, was natürlich für uns bescheiden wäre, weil wir natürlich viele Picks haben wieder. So, wenn wir sagen, man kann sich nicht als Redshirt melden, weil was ja auch logisch wäre, weil es hat ja keiner gespielt. Das heißt, du hast gar keinen Anspruch darauf, ein Redshirt anzumelden. Dann ist es natürlich, dann ist die Arbeit der Franchises, da wird es wahrscheinlich einige Einstellungen geben, die zu allen Colleges hinfahren und die verschiedenen Spieler auf Herz und Nieren prüfen. Eben weil man sie ja nicht hat spielen sehen, sondern das Tape von vor einem Jahr sehen muss. Und da muss man gucken, wie kriege ich die Spieler wieder in das Spiel rein. Ja, das wird eine große Frage sein. Ne? Die sind alle ein Jahr raus. Das ist ja wie damals Jay Cutler. Ja? Der war auch ein Jahr raus und war dann wieder bei uns. So. Oder was heißt wieder? Ist dann zu uns gekommen unter dem Gaze. Das ist natürlich schwierig. Aber damit verhinderst du, dass der Draft College arm wird oder dass der Draft Spieler arm wird und du hast normale Menge an Spielern, weil ich meine, okay, du kannst jetzt zwar ein Redshirt anmelden, aber die Stipendien werden ja nicht mehr. Das heißt, es gibt auch Spieler, die ihre Stipendien wahrscheinlich oder verlieren könnten. Das ist auch eine Frage, die man sich da stellen muss. Das ist super komplex. So, jetzt haben
Du gehst jetzt gerade davon aus, dass die College-Saison nicht stattfindet, der normale College-Betrieb aber schon. Weil das war das, was du gerade eben gesagt hast.
Ja, der findet ja statt. Die Amerikaner sind ja, was Online-Klassen und so angeht, super aufgestellt. Also die haben ja weiter Unterricht und so.
Also ganz normal gezählt für die.
Ja, ja, also die sind ganz normal an den Universitäten, also haben halt ihre Online-Klassen und so weiter und so fort. Also das ist das, was ich weiß. Natürlich gibt es bei Praktika, weiß ich es jetzt nicht. So tief bin ich jetzt nicht da drin, aber die Klassen finden zum Großteil, was ich mitgekriegt habe, ganz normal statt.
Okay, ja gut, also dann ist klar, dann wird das College ja grundsätzlich angerechnet und im Grunde genommen könnte ich mir dann vorstellen, dass man sowas macht, du meldest dich, wenn du dich melden willst und wenn du dich nicht melden willst, dann meldest du dich nicht. Punkt.
Ja, also das ist die Frage. Ist ja sowieso, dieser Zwang ist ja sowieso nur für die Senior interessant, weil die ja müssen. Und ja, so, das ist das eine Szenario. Das zweite Szenario ist, die Saison findet nicht statt. Und jetzt ist die Frage, was macht die NFL? Man kann sich auch vorstellen, dass die NFL sagt, ja gut, es gab keine College-Saison, dementsprechend gibt es keinen NFL-Draft. Könnte man sich auch vorstellen, ist zwar relativ unwahrscheinlich, aber da muss man gucken, was mit den ganzen Draft-Picks passiert.
Jetzt machen wir mal den Worst Case. College-Saison findet nicht statt und NFL-Saison findet nicht statt. Wie auch immer, aus welchen Gründen auch immer, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass es tatsächlich nicht möglich ist, Football zu spielen und dass die Saison nicht stattfindet. Dann wird doch definitiv kein Draft stattfinden, oder?
Das würde ich so nicht sagen, weil auch da gibt es ja mehrere Szenarien, die angedacht sind und die möglich sind. Das ist einmal, wenn gar nicht gespielt werden kann, man übernimmt den Draft Order vom letzten Jahr. Also was für uns gut wäre, wäre. Zweites Szenario wäre, man übernimmt das System der NBA und macht eine Draft Lottery.
Was für uns auch nicht schlecht wäre.
Wobei du dann bei der NBA kriegst du ja mehr Lose, je schlechter, also Ja, Moment, da, vielleicht sollte man das System nochmal erklären. Wenn ich das richtig im Kopf habe, auch da bin ich jetzt kein Experte, ist es ja so, dass dass zum Beispiel die ersten 10 Plätze dann ausgelost werden und je schlechter dein Team war, desto mehr Lose kommen in den Pott. Ja. Und sobald du halt gezogen wurdest, werden alle deine Lose rausgenommen.
Ich glaube, das ist ja, du kriegst so viel Lose wie Niederlagen oder sowas, ne?
Nein, das nicht? Ist nach Position. Also,
okay.
so wie Micho erklärt hat, je schlechter du bist, umso mehr Lose hast du im...
Die Anzahl der Lose war jetzt die Frage.
Wenn wir das rein theoretisch machen würden, könnten die Kansas City Chiefs rein theoretisch den First Overall bekommen.
Ja.
Weil sie haben halt ein Los oder sowas halt eben in der Lotterie, wenn es um den First Pick geht.
Ja, wenn du alle Teams mit in die Lotterie reinnimmst, dann ja. Man könnte es aber auch so machen wie beim Supplemental Draft. Und das halte ich so für die realistische Variante, dass man die Teams der Liga in, ich will jetzt nicht sagen Leistungsklassen, aber so in verschiedene Gruppen einteilt. Dass zum Beispiel die schlechtesten 8 eine Gruppe bilden, dann die Teams eine Gruppe bilden, die besser waren als die schlechtesten 8, aber nicht in den Playoffs waren. Und dass man dann danach die Playoff-Reihenfolge nimmt. Daraus wiederum die Anzahl der Lose für die Lottery nimmt und dann in diesen Untergruppen nochmal los. Das wäre für Miami nicht das Schlechteste, weil dann wäre man auf jeden Fall in der ersten Gruppe.
Grundsätzlich von der letzten Saison halt ausgehend tatsächlich, ne?
Ja, genau. Ja, was willst du sonst machen, wenn keine neue Saison stattfindet, hast du auch nichts anderes.
Ich bin halt ganz ehrlich schwierig, weil, also wir würden zwar davon profitieren, grundsätzlich, auch wenn unsere Teams mehr Zeit hätten oder sonst noch was, aber ich finde es schwierig, weil du wirst im Grunde genommen, der Vorwurf ist ja immer, man wird für eine schlechte Saison belohnt, indem man dann die Chance hat, größer zu sehen. Also es gibt ja diese Draft-Gegner, ich muss vielleicht was weiter ausholen, also ich habe relativ viele, ja, das kennt man von mir ja eigentlich nicht, deswegen kündige ich das extra an.
Ja, das kündigst du, ist okay.
Ich habe relativ viele Bekannte, die halt Fußballfans sind und die das Draft-System entweder nicht verstehen oder es zum Kotzen finden, weil die halt eben ganz klar sagen, ja, die sehen ein, dass es gerechter gemacht wird, aber sie sehen auch, dass schlechte Leistung im Grunde genommen belohnt wird. So. Und tatsächlich ist es so, ich kann die Argumentation nachvollziehen, auch wenn ich sie nicht unbedingt teile. Aber dementsprechend ist es ja so, wenn man das jetzt 2 Jahre hintereinander macht, würde im Prinzip gute Leistung doppelt bestraft und schlechte Leistung doppelt belohnt werden. Ja, schon verdammt unverhältnismäßig, oder sehe ich das falsch?
Ja, gut, also das. Ich meine, da gab es ja letztens auch so ein bisschen Twitter, also ich will nicht von Twitter-Beef sprechen, aber ich meine, der Herr Clerks hatte ja auch so eine interessante Meinung zu. Aber das Thema Fußball ist natürlich was anderes. Ich meine, ist richtig, wenn man das als Bestrafung und Belohnung auslegen will, ist es ja aber gar nicht. Also du wirst ja bestraft durch eine schlechte Saison, wenn du einfach scheiße bist, ja, weil du um deinen Job bangen musst. Und die Franchise wird ja, was heißt belohnt? Die Franchise bekommt die Chance, besser zu werden, um weiter konkurrenzfähig zu sein. Und das ist beim Fußball ja überhaupt nicht so. Gucken wir uns wenn wir uns die Ligen mal in Europa angucken, ja, in Deutschland hast du die Bayern, die um Welten vorausschwimmen. Du hast in England hast du Juventus, in Frankreich hast du PSG, die um Welten vorausschwimmen.
Und ganz kurz, Juventus ist Turin und Turin liegt in Italien, nicht in England.
Du hast dich nur versprochen.
Okay, ich war gerade mega irritiert. Ja, in Italien.
Ja, Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien.
Genau.
So, in Spanien hast du aufgrund des TV-Gelder-Geschichte hast du seit Ewigkeiten Barça und Real, die sich eigentlich in der Regel die Meisterschaften teilen. In England hast du halt ein System, wo jeder so viel Geld reinbuttern kann, wie er will. Ja. So, da hast du dann immer mal Perioden, wo mehrere Teams dominieren. meine, da ist ja dieses Paradebeispiel, ist da ist die beste, das, die, der beste Zweikampf, den es, glaube ich, im Fußball je gab. Das ist United gegen Chelsea, Alex Ferguson gegen Mourinho damals. Ja, aber in England hast du, weil eben so viel Geld, weil die Vereine sich verkaufen dürfen und so weiter und so fort, hast du einfach einen ganz anderen Wettbewerb. So. Und da siehst du doch, ja, dann, da kannst du dann den Mannschaften vorwerfen, was du willst. Es ist, am Ende kommt es aufs Geld an. So. So ist es im Fußball, so ist es im Deutschen, im Englischen ist ein bisschen ausgenommen, aber im Spanischen ist es so, auch im Italienischen und in den anderen Top-Ligen ist es auch so. Auch in Irland mit Celtic. Ich weiß nicht, wie genau es in
Portugal ist.
Wollte ich gerade sagen, ja. Glasgow liegt in Schottland, nicht in Irland.
Alter, was ist denn heute los?
Ey? Ja, und die deutschen Vereine wie Warschau und Prag.
Ja. Na, hör auf, so. Echt?
Na, aber auch in Tschechien mit Prag ist ja auch so ein Thema. Das war jetzt richtig, oder?
Ja.
Wenn wir klugscheißen wollten, müsste man jetzt sagen Tschechische Republik, aber naja.
Ja, Entschuldigung. Ich habe wenigstens nicht Tschechoslowakei gesagt.
Ja, das wäre schlimmer, glaube ich.
So, auf jeden Fall hast du das, das ist ja, du warst die sportliche Fairness in einem hart kapitalistischen System. Also, das Franchise-System an sich ist ja hart kapitalistisch, weil du verkaufst ja die Franchises. Also, ja, so das System an sich ist vielleicht
sogar ganz kurz, ich muss da leider reinspringen, Rico, weil da könnten wir uns jetzt auf eine tiefe Philosophie einlassen, ob nicht das, was gerade das Franchise-System ausmacht, gerade in der NFL, ob das sich sogar tief kommunistisch-sozialistisch
ja, ist. Ja. Also das im Kern, ne, es ist nachher kommunistisch, natürlich, weil es ist ja alles geregelt. Aber ich meinte die NFL nach außen hin, ja, weil sie sich ja hart vermarktet. So. Und das hast du ja bei den Fußballvereinen, da geht es nur um Kohle. Da geht es nur um Kohle. So, ich meine, da kannst du jetzt, und da können mir die Leute draußen auch erzählen, dass ich rumheulen würde, aber warum gewinnt Bayern denn 8 Meisterschaften in Folge? Das liegt ja nicht daran, weil andere keine gute Arbeit leisten. Es gibt genug deutsche Vereine, die super Arbeit leisten, aber nicht in dem Rahmen leisten können, wie es die Bayern tun. Ja? Auch selbst der ärgste Verfolger mit Dortmund so in den letzten Jahren, kann es sich finanziell nicht leisten, alle Spieler zu halten, das, was die Bayern können. Und dementsprechend müssen sie immer wieder nicht bei Null, aber bei einer tieferen Baseline anfangen und die Bayern sind einfach over the edge. So, da kommst du nicht dran. Es sei denn, die Bayern haben wirklich mal ein richtig schlechtes Jahr und Dortmund hat mal ein richtig gutes Jahr, ansonsten keine Chance. So, und das hast du in der NFL halt nicht. Deswegen ist es ja auch so, deswegen, ja, du bist halt, keine Ahnung, Fan von irgendeiner Dorfmannschaft beim Fußball. Du bist glücklich, dass sie dann in der zweiten, der dritten, vierten Liga, keine Ahnung wo, spielen und mal ein gutes Jahr haben, fast aufsteigen oder was weiß ich. Aber NFL, du hast halt nur die NFL und du hast wirklich alle paar Jahre mal so das Gefühl, ja, diese Saison kann es was werden. Diese Saison kann uns der große Wurf gelingen. Während du jetzt beim Fußball, wenn du, keine Ahnung, Mainz- oder Freiburg-Fan bist, halt, ich glaube, ohne das jetzt überheblich sagen zu müssen, aber du in den nächsten 50 Jahren keine deutsche Meisterschaft feiern wirst als SC Freiburg oder FSV Mainz 05. Während ich sage aber, keine Ahnung, die Bengals oder wir als Dolphins, wir in den nächsten 50 Jahren durchaus vielleicht ab und zu mal die Chance haben, einen Super Bowl zu gewinnen. Ja, und das System ist ja einfach grundverschieden und
Ich verstehe, was du meinst mit dem grundverschiedenen System. Und klar, ich halte auch nichts davon, unbedingt Fußball und Football miteinander zu vergleichen vom System her. Aber ich kann nur schon nachvollziehen, wenn Leute sagen, naja, im Endeffekt ist es ja so, jemand, der gute Leistung, also das System wurde ja geschaffen, um für Ausgeglichenheit zu sorgen. So, und das finde ich auch richtig so. Ne? Kommunistischer Gedanke, alles schön und gut. Alles soll irgendwie gleich behandelt werden. Aber im Prinzip wird das ja im Prinzip ausgehebelt. Also es soll ja dafür sorgen, dass Teams, die schlecht sind, die Chance haben, wieder nach oben zu kommen und Teams, die gut sind, halt eben nicht wie die Patriots die Dominanz über mehrere Jahre aufbauen können.
Ja, aber so. Du hast ja jetzt eine komplette Ausnahmesituation.
Hast du.
Das keine
Frage.
Das passiert dir, ich sag mal so, wenn dir das alle 50 Jahre einmal passiert, dann muss man da nicht drüber reden. Dann ist das halt mal so, dann hast du mal Pech, mal Glück gehabt.
Aber im Prinzip ist es ja so, dass du als Team, das quasi jetzt in der letzten Saison nicht gut war, nehmen wir jetzt mal die Bengals, die ja eigentlich meiner Meinung nach auch ein bisschen unter Wert gespielt haben. Die haben jetzt den First Overall gehabt. Die haben ja auch einen spitzen Draft gehabt, rein theoretisch. Und würden im nächsten Draft, ich bin der Meinung, dass die Bengals nächstes Jahr, wenn die Saison normal stattfinden würde, nicht unter den Top 10 draften würden. Ja, sie würden es jetzt aber wieder tun. Das heißt, von wegen, im Grunde genommen wird ihr Team nochmal versteckt. Sie kommen in eine Position, in die sie normalerweise gar nicht gekommen wären, wenn du halt eben die vergangene Leistung oder die vergangene Saison zugrunde legst. Und ich verstehe halt einfach nur, ich weiß, dass das nicht anders machbar ist wahrscheinlich, aber ich verstehe, wenn es heißt, das ist nicht fair, das ist ungerecht und das System war ja eigentlich auf Fairness ausgelegt. Und in dem Moment muss man sagen, versagt es. Und da ist es vielleicht sogar gerechter, wenn man den Draft, mal angenommen, es geht ja darum, NFL-Draft, also NFL und College-Saison finden nicht statt, wenn du ganz klar den Draft tatsächlich eine Saison aussetzt und sagst, nee, die Saison nicht.
Das ist dann aber wieder ungerecht, den Seniors gegenüber, die dann da ihren Abschlussjahrgang hätten.
Dann müsstest das du ja auch nicht sehen. Rein theoretisch müssten die jetzt auch ein Jahr weitergehen dann noch, ne?
Ja, aber dann müsstest du das komplette System, alles, was damit zusammenhängt, alles um ein Jahr weiterdrehen. Und das ist ein Aufwand oder das ist auch wahrscheinlich sogar juristisch anfechtbar, dass du das halte ich für ausgeschlossen, dass das alles ein Jahr rüberliegt. Und ich meine, gut.
Ich glaube, die werden auch die Hölle, Himmel und Hölle in Bewegung setzen, damit es stattfinden wird. Aber das ist ja jetzt rein theoretisch ein Gedankenexperiment. Ne?
Deswegen, naja, klar. Ja. Nee, also, wie gesagt, also dadurch, dass es halt eine absolute Sonderausnahme ist, ich meine, ja, klar, kann man sagen, manche Mannschaften würden wahrscheinlich besser performen. Vielleicht auch wir Dolphins würden nicht unter den Top 5 picken. Aber ist halt, das ist halt immer die Frage. Oder man berechnet hoch theoretische Koeffizienten und sagt, wo sind denn die mit dem First Pick Overall in den letzten Jahren gelandet, kalkuliert mathematische Wahrscheinlichkeiten und versucht daraus in Anführungsstrichen ein faires System zu basteln für den Draft. Ist möglich, ist aber die Frage, inwiefern das anwendbar ist und vor allem juristisch nicht anfechtbar. Weil, oder was heißt juristisch nicht anfechtbar, aber die Mehrheit der Chefe oder der Franchise-Besitzer müssten sich halt auf irgendwas einigen. Ich meine, das ist ja nachher das, worum es geht. Worauf einigen sich die Franchise-Besitzer? Der Rest ist ja irrelevant.
Ja. Und ich meine, ihr habt die Bengals als großen Profiteur erwähnt. Für mich sieht das Ganze anders aus. Für mich wären die Gewinner dieses Systems, wenn sie es wirklich so machen, aus dem letzten Jahr, wären die Washington noch Redskins. Weil die haben sich dieses Jahr an 2 Chase Young geholt und wenn sie nächstes Jahr an 2 nehmen würden, weil die Bengals keinen Nummer 1 Franchise Quarterback mehr brauchen, dann müssen wir nicht lange drüber reden. Ne? Und wenn du auf der einen Seite des Balles Trevor Lawrence hast und auf der anderen Seite Chase Young, dann weißt du aber schon, was gerecht ist im Draft.
Ich glaube aber ganz klar, dass in dem Fall tatsächlich die Bengals alles dran setzen würden, den First Overall zu traden. Und ich glaube, da gäbe es dann auch einige Interessenten.
Naja, sicher. Ne? Jetzt, die Lions sind auch so ein. Die können dann halt, ich vergesse immer den Namen von dem Quarterback.
Justin Fields, Quarterback Ohio State, meinst du?
Ich weiß nicht warum, aber es ist so ein Name so. Wobei er sogar Fields heißt. So. Also, aber ja, wäre auch so ein Beispiel. Die haben jetzt Okuda und holen sich dann noch Fields. Also da gibt es viele, viele Geschichten. Obwohl die Giants haben Danny Dimes da.
Oder die Dolphins, die haben jetzt Tua und haben auch die freie Auswahl.
Ja, natürlich. Ja,
gut. Oder wir holen an 4 Jamar Chase oder welcher Wide Receiver dann weiß Gott noch.
Ihr habt euch wahrscheinlich schon mit den Rookies fürs nächste Jahr beschäftigt. Ich denke da immer noch an Positionen und ich würde unter den Top 5, glaube ich, trotz allem keinen Wide Receiver nehmen. Also ne, ich würde wahrscheinlich wieder auf O-Line gehen, Stand jetzt.
Wenn ja, ist auch möglich.
Also, ja, wenn Penei Sewell dann noch da ist.
Ich wollte gerade sagen,
Ihr seid mit den kommenden Rookies, seid ihr für mich schon. Wann macht ihr den ersten Mockdraft? Sorry. Ja,
haben wir schon.
Nee, aber also, ja, es bleibt abzuwarten, wie es wirklich laufen wird. Es ist eine verdammt verzwickte Situation. Ich meine, es kann am Ende spielen sie und es kann alles gut gehen. Ja, ich meine, wir gehen nicht davon aus, weil es relativ unwahrscheinlich ist, aber es kann ja passieren. Ich meine, wenn wir nicht mehr testen, haben wir auch keine positiven Fälle mehr. Ja.
Ja.
Und ja, aber also ich bin wirklich gespannt, wie es mit der College-Saison aussieht. Ich mache mir bei der NFL-Saison weniger Sorgen. Ich glaube, dadurch, dass da viel, so viel Geld hintersteckt, dadurch, dass sie jetzt auch nochmal mehr Werbeeinnahmen generieren können, durch diesen zusätzlichen Platz in den ersten Reihen, mache ich mir wenig Gedanken darum, dass die NFL-Saison nicht stattfinden kann. Also, meine Meinung. Weiß nicht, wie ihr das seht, momentan, aber ich glaube, dass die NFL-Saison stattfinden kann.
Also, die NFL-Saison als großes Zugpferd und großes Symbolbild, sie werden alles daran setzen, es irgendwie wie bei der Bundesliga durchzuziehen, durchzuprügeln, wie man es auch immer sagen kann. Also
auch ohne Ausschuss von Zuschauern, ne?
Ja, irgendwie, weil da sind die Zuschauereinnahmen, das hatten wir ja schon gesagt, nicht so sehr ein entscheidender Faktor. Da ist der Faktor einfach die Strahlkraft und die Symbolik, die diese Liga hat.
Und die TV-Gelder.
Ja, natürlich auch, das auch.
Das ist das, womit die ihr Geld machen.
Ja, der neue TV-Vertrag für die nächsten 10 Jahre wird wahrscheinlich Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres unter Dach und Fach gebracht werden. Bis dahin musst du zeigen, was das Produkt kann. Und ansonsten würde es da massive Einschnitte geben. Und das ist nicht im Sinne der Beteiligten. Was sie jetzt ja spontan schon gemacht haben, was sich ja in dieser Woche rauskristallisiert hat, dass sie die Preseason wahrscheinlich verkürzen werden. Also das Hall of Fame Game in Canton in Ohio haben sie, glaube ich, gestern abgesagt, dass das nicht stattfindet. Man spekuliert jetzt, dass die Preseason Games von 4 auf 2 reduziert werden. Man versucht halt alles, um möglichst on time zu starten und den Saisonstart für Anfang September zu halten und alles vorher, das, was nicht unbedingt sein muss, so minimalistisch zu halten, wie es gerade eben geht. Was bis jetzt noch nicht angetastet wurde, ist der zu erwartende Start der Trainingscamps. Der soll 28. Juli, meine ich, haben sie den angesetzt. Und wenn man sich die momentane Lage zum Beispiel in Florida anguckt, also ich sehe nicht, dass in 4 Wochen Tampa Bay, Jacksonville und Miami bei den Covid-19-Zahlen und bei dem Spreading da munter mit 100 oder 120 Leuten jeweils ihr Trainingscamp abhalten.
Das bleibt wirklich abzuwarten. Bezüglich der verkürzten Preseason, wie seht ihr das? Also, ich finde es nicht schlecht. Also, weil ich meine, die Preseason ist ja nicht zu vergleichen mit der Saisonvorbereitung im Fußball, ja, wo du wirklich Sachen ausprobierst, sondern die Preseason, vor allem die Spiele, sind ja einfach, ja, ich teste halt die Leute, die es noch in den Kader schaffen müssen. Und es geht ja nicht so wirklich darum, seine Starter irgendwas zu beweisen lassen. Und man spielt ja auch nicht das ganze Playbook, sondern man hält es so weit wie möglich zurück. Weiß ich nicht. Micho, wie siehst du das?
Ja, also Preseason-Spieler sind tatsächlich sehr, sehr zwiespältig. Es ist halt unter möchte gern Wettbewerbsbedingungen. Es ist auch nicht mit Testspielen im Fußball zu vergleichen. Du hast vollkommen recht, wenn du sagst, das Playbook wird zurückgehalten, es wird nicht wirklich offengelegt. Im Grunde genommen sind die Spiele, was für die Spieler aus der, und ich sag jetzt noch nicht mal zweiten Reihe, aus der dritten und vierten Reihe, um sich zu präsentieren. Und die Anzahl der Spieler hat ja sowieso schon häufig für Diskussionen gesorgt. Und vor dem Hintergrund der kommenden Saison, auch mit mehr mit mehr Playoff-Teilnehmern kann ich mir vorstellen, dass es dass versucht wird, hier schon mal zu sagen, wir testen, wie es aussieht, dass wir, wenn wir weniger Preseason-Spiele machen, wie das ankommt. Ich halte das für ein gutes Ding, weil im Grunde genommen sind die Preseason-Spiele Augenwischerei und nicht wirklich interessant. Viel interessanter wären halt, wie es das in anderen amerikanischen Ligen gibt, sogenannte Farm-Teams oder aber tatsächlich Farm-Ligen, wie es eine Zeit lang mit der NFL Europe oder der World League gab, einfach um Spieler auf Wettkampfniveau langsam wieder an etwas heranzuführen, um Talente da zu testen, um denen vernünftige Spielpraxis unter Wettkampfbedingungen zu geben und das auch klar so zu deklarieren. Die Preseason ist dafür denkbar ungeeignet und ich glaube, dass sie ein Konstrukt aus der Vergangenheit ist, dass im Zuge dessen jetzt, wo das, dass wir im Zuge dessen jetzt tatsächlich testen, die auch abzuschaffen. Und ich befürworte das sogar.
Okay, Tobi, dein kurzes Statement dazu, dein Call vielleicht zum Hauptthema der Folge heute. Oder zu einem der kleineren Hauptthemen.
Ja, wir haben noch 4 Minuten, dann müssen wir Schluss machen, damit es die kürzeste Folge wird. Ne?
Ja, das wird,
wird. Also, Tobi, los, los!
Also, ja, es ist schade für die Spieler zwischen Roster-Punkt 50 bis 65, weil die halt dann noch, für die ist es ein individuelles Schicksal. Für die Dolphins wäre es dieses Jahr vielleicht sogar ganz gut gewesen, weil in meiner persönlichen Roster-Prediction hakt es bei mir immer noch so an der einen oder anderen Stelle, wen man denn da letzten Endes hinten rüberfallen lässt. Aber ansonsten sind sie echt über, weil wenn man es mal mit den Startern sich anguckt, im ersten Spiel spielen sie gar nicht, im vierten spielen sie gar nicht. Im zweiten Spiel machen sie einen Drive und im dritten Spiel ein Quarter. Also das ist lächerlich und über.
Ganz kurz zu mir, wobei das auch schon überholt ist. Also es gab tatsächlich, ich glaube, die Rams waren das oder sowas, die haben in der kompletten Preseason nicht einen einzigen Snap die Starter spielen lassen. Nicht einen Snap. Also von daher.
Ja,
klar.
Ja, ich meine, es kann auch passieren, dass sich ein Starter einen Kreuzbandriss holt, ne?
Ja. Haben wir ja schon erlebt.
Ne? Richtig, ja. No. Nee, gut. So, wollen wir das Thema Covid-19, Corona damit abschließen und College Football und Draft.
Ja, und bevor wir zu den Miami Dolphins kommen, machen wir lieber Schluss, weil wir wollten ja die Kürze zur Folge machen.
Ja.
Ja, ja.
Ciao, Leute.
Bis dann.
Unsinn.
Also, was heißt, wir kommen jetzt zu den Dolphins, wir kommen eigentlich nicht direkt zu den Dolphins, sondern zu einem Spieler, der unter unserem ehemaligen Headcoach jetzt ein bisschen am Mimosen ist und oh, ich will weg und oh, ihr seid so doof, dass ihr euch damals das Angebot angehört habt. Das hat mich persönlich beleidigt. Ich meine, jeder wird jetzt vielleicht schon wissen, worum es geht, und zwar Jamal Adams, Safety der New York Jets, die Gangrene Germany. Da war ein kleiner Werbeblock hier. Die haben da auch drüber geschnackt in ihrem Podcast, hört gerne rein. Die sind da ein bisschen tiefer drin. Da ging es, ich glaube, in der Footballerei, in der AFC East Preview, auch da schaut gerne rein. Da ging es auch um das Thema. Da ging es auch um die Dolphins, aber natürlich nicht ganz so intensiv wie jetzt hier oder auch wie bei den Jets, weil die Gangrene Germany da einen super Job gemacht hat und einfach dann natürlich auch, wenn die Leute schon einen von den Jets da haben, natürlich auch über die Jets sprechen. Ist auch richtig so. Und war ich fand super, was der Basti da am Montag bei der Footballerei gemacht hat. Und gestern bei Instagram Live, der Knut hat da auch noch mal, was Jamal Adams angeht, ein paar Insights gegeben. Und die können das Thema nicht mehr hören. Und genau deswegen behandeln wir es jetzt im Dolphins Drive. Ja, Jamal Adams. Ja, will weg. Wir sind auf Safety schwach besetzt, also kommt er zu uns. Ich denke, damit ist das Thema erledigt, weil dann sind wir jetzt auch immer noch unter einer Stunde. Nein, Spaß beiseite. Micho, wie siehst du das Thema Jamal Adams? Weil ich meine, ich glaube, wir werden gleich wieder aufeinander, also, beziehungsweise wirst du mir nachher Meinungsbruch vorwerfen.
Ah, gut. Ja, ich werde dich direkt schon mal am Anfang triggern. Die Geschichte mit Jamal Adams ist so eine Mischung aus Micah Fitzpatrick und Jadeveon Clowney.
Der Kerl. Ja, da hast du recht.
Der Kerl, bei aller unbestrittenen Qualität, die er gezeigt hat, kann ich grundsätzlich dieses Rumgemoser, dieses auf Teufel komm raus von seinem Verein wegwollen und sich rausklagen oder sowas, das kann ich nicht leiden. Das kann ich, es gibt andere Sportarten, die ich jetzt nicht nennen will, bei denen ist das auch wesentlich extremer, aber ich kann es einfach nicht leiden. Niemand wurde gezwungen, seinen Vertrag zu unterschreiben, man hat es getan, aus welchem Grund auch immer, weil man das als einzige Chance gesehen hat oder was auch immer. Das ist klarer Vertragsbruch, das ist Rummoserei. So. Jamal Adams ist ein Spieler, der durchaus seine Qualitäten hat, aber ich möchte so einen Spieler gar nicht mal unbedingt bei mir haben. Er hat auch ganz klar gesagt, er möchte zu einem Contender, also wir stehen ja gar nicht auf seiner Liste, wo er sich sieht. Ne? Es gibt ja, er möchte wahrscheinlich von Jahr zu Jahr das Team wechseln zu einem Team, das quasi den Super Bowl gerade gewinnt. Und das wirft für mich ein großes Bild auf seinen Charakter, im Gegensatz zum Beispiel zu Minka Fitzpatrick, sage ich ganz klar. Da können wir gleich noch gerne drüber diskutieren. Deswegen möchte ich ihn nicht bei uns sehen, obwohl er uns sportlich natürlich helfen würde. Ich glaube, der Spieler kann sich nicht unterordnen. Er will, glaube ich, auch der bestbezahlte, er wollte, glaube ich, der bestbezahlte Spieler seines Teams werden, weil das stände ihm zu. Das wäre etwas über 17 Millionen gewesen bei den Jets, dass sie ihm als Safety nicht gezahlt haben, was ich verstehen kann. Diese ganze Geschichte hat nur Verlierer. Und normalerweise würde man, wenn sowas intern geregelt würde, so wie wir das mit Micah Fitzpatrick gemacht haben, dann würde man sagen, okay, pass auf, wir gucken, dass wir einen Trade-Partner finden oder du guckst, dass du einen Trade-Partner findest, der das zahlt, was wir wollen. Und dann kannst du gehen. Und das hat Minka Fitzpatrick hat das damals quasi gemacht. Das ist mit den Pittsburghs, die das so gelaufen. Aber unter den Voraussetzungen, wie Jamal Adams sich gerade benimmt, mit den Teams, die er genannt hat, wer zahlt für Jamal Adams auch nur ansatzweise das, was er wert ist? Also es gibt, glaube ich, die meisten würden für Jamal Adams dann vielleicht höchstens einen Dritt-, vielleicht Viertrunden-Pick noch hinlegen. Weil sie ganz genau wissen, die Jets sind fast schon gezwungen, ihn zu verkaufen. Das war ja so ähnlich wie mit, oder zu traden, so ähnlich wie damals mit Javon Clowney, wo auch die Seahawks wussten, die Texans mussten ihn loswerden und hatten keine andere Wahl, als dieses eigentlich lächerliche Angebot anzunehmen. Also die Verlierer sind ganz klar die Jets und der Verlierer ist auch Jamal Adams, weil er wird wahrscheinlich unter den Bedingungen kein neues Team finden. Das ist eine eindeutige Lose-Lose-Situation. So viel zum Ersten.
Tobi.
Ja, hat Micho schon gesagt. Er hat eine Liste, ich glaube, 8 Teams stehen drauf, aufgestellt. Und dann kann man mehrere Siebe ansetzen. Das erste Sieb ist, wie Micho schon sagt, wer kann theoretisch den Jets überhaupt die Kompensation bezahlen, die denen vorschwebt, in den diversen Gesprächen der Gangrene Germany zum Beispiel ist die Rede von einem First Round und einem Third Round Pick, sowas in der Region. Also ich sehe keinen, der das bereit wäre zu zahlen. Ja, also ganz, ganz ehrlich nicht. Das wäre das erste Sieb. Das zweite Sieb ist, der ist bereit für einen Safety, den selbsternannten besten Safety der Liga, eben diese Summe von 15 bis 17 Millionen zu zahlen. In Klammern, wer kann das überhaupt? Weil Cap-Space-Geschichten und so weiter und so weiter. Da ist Kansas City relativ schlecht dran. Da sind die Patriots, die glaube ich auf der Liste standen, völlig weit ab. Baltimore, die Ravens, könnten es, soweit ich das in Erinnerung habe, gerade mal so hinbekommen. Da wären am besten noch die Seahawks dran.
Drittes Sieb. Die standen, glaube ich, auch auf der Liste.
Ja, genau. Aber die werden ja in den nächsten Jahren mit Vertragsverlängerungen und so weiter auch schwer zu tun haben, überhaupt die Leute alle unter Vertrag zu halten. Also da sehe ich das auch eher schwierig. Und als drittes, welcher Coach oder welches Team, welches Staff will überhaupt mit so einem Spieler arbeiten? Ne? Das sind die drei Punkte, die da eine wesentliche Rolle spielen. Und dann sind es nicht mehr 8 Teams, dann sind es vielleicht nur noch 2 oder 3. Und wenn man dann in den sozialen Medien Videos sieht, wo er von einem Fan angesprochen wird, ey, du wolltest doch zu den Cowboys, kommst du zu den Cowboys, und er dann sagt, ja, ich arbeite dran. Naja, da werden sich die anderen Teams auch denken. Ist ja fraglich, ob wir ihn überhaupt holen.
Ja, das stimmt wohl. Mein Insight ist also, dass er sich natürlich dann auch immer Christian McCaffrey nimmt als Beispiel. Und das war auch Thema der Footballerei. Beide spielen auf keiner Premium-Position. Running Back und Safety sind einfach keine Premium-Position. Aber Christian McCaffrey hat nun mal die Vertragsverlängerung bekommen und trägt die Offense, genauso wie Jamal Adams Defense der Jets trägt. Ja. Dementsprechend hat er da schon, kann er Ansprüche anmelden. Wie er das macht, ist sicherlich falsch. Also das sage ich auch ganz klar. Der Unterschied zu Minka Fitzpatrick ist einfach, dass Minka Fitzpatrick zu dem Zeitpunkt, wo er rumgeweint hat, nichts geleistet. Also er hatte eine gute Rookie-Saison. Gut, er war dann im Pro Bowl letzte Saison und auch im All-Pro-Team. Das muss man ihm zugestehen, Fitzpatrick. Er hat auch wirklich stark gespielt. Aber die Frage ist doch, bei was für einem Team spielt er jetzt? Er spielt bei einem Team, wo ich nicht glaube, dass sie eine Chance haben, Shot haben auf den Super Bowl in den nächsten Jahren. Das glaube ich einfach nicht. Und wenn es um seine Vertragsverlängerung geht, zu dem Zeitpunkt, weiß ich nicht, ob der Capspace da ist. Weil die haben da auch in den nächsten Jahren viele Geschichten, wo sie gutes Geld ausgeben können, was ich ihnen rate, weil zum Beispiel TJ Watt oder so, den würde ich an den Stelle des Steelers auch verlängern. Und dann ist halt die Frage, ob Minka Fitzpatrick da irgendwo in die geldtechnischen Planungen reinpasst, der Steelers. Bei Jamal Adams ist es aber so, egal was außerhalb war, und ich meine, es gab ja letzte Saison schon diese Geschichten, bla bla bla, der hat auf dem Platz richtig stark geliefert. Richtig, richtig stark. Und egal was war, er hat seine Leistung gebracht. So, das ist für mich so ein kleiner Unterschied. Und wenn ich diesen Spieler, wenn ich jetzt Brian Flores und Chris Greer wäre, ich würde es versuchen. Also ich sage, aber unter dem Aspekt, dass Jamal Adams bei den Dolphins einen klaren Verhaltenskodex kriegt und sobald er diesen Verhaltenskodex bricht, definitiv Vertragsstrafen bekommt. Oder halt auch, ja, du so und so, keine Ahnung, du kriegst Vertragsstrafen und wenn du 3 oder 4 Mal auffällig wirst und eine Vertragsstrafe bekommst, verlängert sich dein Vertrag zu den und den Konditionen automatisch um ein Jahr, was ihn dann noch mehr ins Knie schießen würde, wenn er weg will, weil ja, dann sitzt du halt für wenig Geld auf unserer Bank, wir geben da nichts drauf und du könntest mehr Geld verdienen und benimm dich halt. Jetzt ist die Frage, könnte Brian Flores und Chris Greer, oder Chris Greer weniger, aber könnte Brian Flores in dem Team, was er hat, könnte Jamal Adams, der auch eine Leader-Persönlichkeit hat, das zeigt er, also als Spieler kann man da wirklich wenig sagen und als Persönlichkeit, was das Team angeht, kann man auch nicht viel sagen, nur mit dem, wie er jetzt mit der ganzen Situation umgeht, das ist einfach komplett dumm. Komplett dumm. Und die Frage ist, könnte er bei uns so eingegliedert werden, dass er einfach die Fresse hält? Dass er wirklich sich als Leader, kann er sich ja präsentieren, soll er dann auch, aber dass er auch seine Leistung bringt und eben, dass er nichts durcheinander bringt im Lockerroom. Das ist die Frage, die ich mir stelle und ich kann diese Frage nicht eindeutig mit Nein beantworten, weswegen ich das durchaus als Möglichkeit sehe, ihn zu den Dolphins zu holen. Und dann ist die Frage, für was? Natürlich, First- und Third-Round-Pick, das ist alles ganz nett. Ihr könnt von uns gerne den schlechteren First-Round-Pick haben nach der Saison. Da können wir drüber reden, weil ich meine, also so länger das dauert und so länger er am Labern ist, desto schlimmer wird es. Und bei den Cowboys hat er doch auch keine Chance. Wenn die Cowboys jetzt Dak Prescott verlängern, ja, dann werden die den Teufel tun und sich noch einen Jamal Adams ans Knie binden. Weil die haben auch mit vielen Spielern, mit denen sie verlängern wollten, verlängert für teuer Geld. Da ist auch keine Kohle mehr da. Also wenn ich das jetzt richtig habe, Tobi, verbessere mich, wenn nicht. Aber ich glaube, wir hätten einen Shot auf Jamal Adams, wenn der Preis stimmt. Und da traue ich Chris Greer durchaus gute Arbeit zu, einen guten Preis rauszuhandeln. Und wenn er dann bereit ist für, keine Ahnung, 12 Millionen pro Jahr für sechs Jahre oder so, oder fünf, oder ja, fünf Jahre zu unterschreiben, dann glaube ich, dass das uns helfen würde. So, das ist, er muss sich natürlich benehmen, deswegen der Verhaltenskodex, und wenn das, wenn er dem zustimmt, go for it. Ja, Micho, du hattest gerade deinen ersten Teil beendet.
Ja, also ich glaube tatsächlich ganz klar, dass wir es nicht schaffen, ihn so zu integrieren, denn er sieht sich halt in der Position, dass er sagt, er sagt, er führt ein Team mit zum Super Bowl oder macht ein Super Bowl-Team, ist der das entscheidende Puzzleteil für ein Super Bowl-Team. Das mag an maßloser Selbstüberschätzung liegen. Man kann es sogar so sehen, man kann sagen, von wegen, ja gut, mag er sein. Und ich gebe dir recht, dass er sportlich mit Sicherheit eine Verstärkung wäre. Das hat er auch bewiesen. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er bei uns integrierbar wäre. Und es würde ja bedeuten, auch unseren kompletten Weg, den wir eingeschlagen haben, oder viel von unserem Weg, den wir eingeschlagen haben, zu ignorieren. Weil wir ja gesagt haben, wir gehen erstmal mit eigenen Talenten und gucken, dass wir das erstmal entwickeln.
Ja, die Frage ist da, wenn ich nur ein First Round, wenn ich jetzt sage, egal welcher First Round Pick es ist, ob unserer oder der Texans, auf jeden Fall den schlechteren, den gebe ich zu den Jets. Das heißt, ich gebe einen First Round Pick aus für Jamal Adams, der auch noch super jung ist.
Mit dem du aber auch erstmal verlängern musst, ne?
Ja gut, das ist der, wie gesagt, Verhaltenskodex und neuer Vertrag sind, das ist für mich keine Frage, das muss passieren, ansonsten ist das eine Totgeburt.
Ja, stelle ich mir halt alles nicht so einfach vor, und es weckt ja auch gewisse Begehrlichkeit innerhalb eines Teams. Und worauf ich hinaus wollte, ist, es ist halt eben dieser große Unterschied, beziehungsweise das, deswegen habe ich am Anfang dieses Beispiel Minka Fitzpatrick und Jadeveon Clowney gezeigt. Und ich weiß, dass Rico, dass wir da nicht übereinkommen, aber ich sage zum Beispiel, bei Minka Fitzpatrick war einfach der Unterschied, er hat es relativ leise gemacht, und er hat es gemacht, weil er gesagt hat, ich sehe, dass ich in diesem Team meine Karriere in den Sand setze. Ich sehe das Risiko als junger Spieler. Und deswegen möchte ich weg. Er hat nicht gesagt, es waren keine anderen Gründe. Es ging ja nicht ums Finanzielle oder sowas, dass er weg ist. Sondern es ging ihm tatsächlich darum, dass er die Sorge hatte, bei diesem Team seine Karriere in den Sand zu setzen. Ob man das gut findet oder nicht, oder ob man ihm beipflichtet oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Aber das war erstmal die Begründung. Und diese Begründung konnte ich ja nachvollziehen. Diese Begründung bringt Jamal Adams aber nicht. Sondern ihm geht es ja nicht darum, dass er sagt, von wegen, ich setze bei den Jets meine Karriere in den Sand. Sondern ihm geht es darum, von wegen, hey, ich bin was Besseres, ich bin was Tolleres. Und das erinnert mich halt eben an Jadeveon Clowney, der damals ja auch gesagt hat, ich will nicht zu den Dolphins.
Aber, so,
das hat er jetzt zwar so nicht gesagt, aber er hat uns ja nicht mit aufgezählt. Das ist einfach diese Geschichte, sich selbst in eine bestimmte Position zu sehen, sich selbst maßlos zu überschätzen. Und so einen Spieler möchte ich tatsächlich nicht in meinem Team haben. Da habe ich lieber einen Spieler in meinem Team, der sich selbst realistisch sieht, und sagt von wegen, ich bin vielleicht nicht der super, super, super Topstar, aber ich glaube, ich kann dem Team weiterhelfen, anstatt zu sagen, ich bin der Topstar und ich bin das fehlende Puzzleteil. Sowas kann ich irgendwie nicht leiden. Und dann noch das Ganze drumherum, sich da rauszumachen. Ich sehe ihn also mehr, dass seine ganze Situation mehr Richtung Clowney geht, als Richtung Fitzpatrick, womit es ja oft verglichen wird, weil die beiden ja auch eine ähnliche Position haben. Und tatsächlich, wenn ich die Wahl hätte, welches Verhalten ich finde beide Verhalten nicht gut, aber welches Verhalten ich eher toleriere, kann ich eher das Verhalten von Minka Fitzpatrick tolerieren, als das von Jadeveon Clowney, beziehungsweise jetzt Jamal Adams.
Aber den Hebel mit dem Gehalt hatte Minka gar nicht. Also, weil das ist, Adams hat jetzt das dritte Jahr hinter sich, wenn ich richtig informiert bin. Und nach drei Jahren ist es schon Usus, dass die besten Spieler der Draft-Class nach drei Jahren kriegen die einen Vertrag. Das gibt's immer wieder. Und Christian McCaffrey ist das beste Beispiel. So, Patrick Mahomes wird auch kommen, aber Patrick Mahomes ist eine ganz andere Hausnummer. Er hat den Super Bowl gewonnen, war MVP. Der wird seinen Monstervertrag kriegen und er spielt die Premium-Position im Football. Spielt Quarterback und nicht Safety. Ganz andere Geschichte. Minka Fitzpatrick hat ein Jahr gespielt, war dann noch mindestens drei, wenn nicht sogar mit der Fifth Year Option 4 Jahre unter Vertrag. Er hat gar keinen Geldhebel gehabt. Ja, diesen Hebel hat er einfach nicht. Dementsprechend hätte er sich dann komplett lächerlich gemacht, wenn er von Geld gesprochen hätte. Ich verstehe das, dass Minka Fitzpatrick da Angst hatte. Ja, verstehen, ich will es nicht verstehen. Ich kann es nachvollziehen, auch wenn ich es sehr, sehr kurzsichtig finde. Ich glaube, das trifft es richtig. Es ist einfach super kurzsichtig. Und nur von jetzt auf gleich, von 12 bis mittags, von der Wand bis zur Tapete gedacht. Und nicht mehr. Ja, weiß ich nicht. Tobi, wie siehst du die Wahrscheinlichkeit, Möglichkeit dessen, dass Jamal Adams zu uns kommt?
Also die Möglichkeit ist da. Ich sehe es aber schwierig, dass er in unserer Secondary die Rolle spielen kann oder spielen wird, die er von sich selber sieht. Weil ich denke, dass wir gerade auf Cornerback mit Howard und Jones schon dermaßen sowohl prominent als auch von der Teamposition her relativ gut besetzt sind, als dass dann da noch einer mehr ankommen müsste, um da seine Leaderrolle auszuspielen. Ich meine, man sagt ja auch Bobby McCain nach, dass er im Lockerroom relativ was zu sagen hat. Das wäre Nummer 3 dann auf Safety. Und wenn wir uns dann noch einen in dieser Kategorie reinstecken würden, wären das aus meiner Sicht zu viele Alpha-Tiere. Das wären dann nur noch Führungsspieler. Und rein sportlich müssen wir über den Knaben nicht reden. Es ist jetzt nur so, dass was ich so sehe, was ich so mitbekomme und was ich so interpretiere aus den ganzen Aussagen, die er so tätigt. Also, du hattest eben die Cowboys angesprochen. Da hat er keine Chance, auf diesen Vertrag zu kommen, wenn die weiter mit Doug Prescott über den Franchise-Tag hinaus arbeiten wollen. Die haben 2021 durchaus wenig Cap-Space zur Verfügung, eben wegen der Leute, die sie schon verlängert haben. Dazu käme dann noch der neue Monster-Vertrag für Doug Prescott, der irgendwann dann anstünde, plus natürlich noch 3-4 andere Free Agents, die sie dann noch signen würden. Da passt einfach das Gehalt, was er sich da so vorstellt, die 15 Millionen für einen Safety, passen in die Rosterstruktur der Cowboys nie im Leben rein. Also die müssten da schon massiv Einsparungen an jeglicher Stelle vornehmen. Deswegen, er geht jetzt in sein viertes Jahr. Die Fifth-Year-Option haben die Jets schon gezogen. Die Jets haben theoretisch 2 Jahre lang noch das Heft des Handelns in der Hand. Und ich befürchte für die Jets und ich befürchte aus dem, wie ich das so einschätze, dass wir uns dieses Theater Jamal Adams gegen die Jets noch eine ganze Zeit und eine ganze Weile lang angucken müssen. Ich meine, wie Adam Gase zu selbsternannten Starspielern steht, die dann wahrscheinlich sich solche Mätzchen erlauben wie, die von mir erwartete Route laufe ich nicht, das mache ich nicht. Das haben wir bei Jay Ajayi gesehen. Das ist bei Gase nicht drin und da knallt's. Mit Le'Veon Bell war das Theater schon. Jetzt kommt mit Jamal Adams der Nächste. Das ist für den Lockerroom der Jets Gift. Und ich erwarte eine erfolgreiche Saison der Herren aus New York. Und ich gehe davon aus, dass unser ehemaliger Head Coach auch binnen dieser Saison ehemaliger Head Coach der New Yorker Franchise werden wird. Eben wegen dieses Theaters. Das wird uns noch 3-4 Monate lang verfolgen.
Okay, glaubst du, dass der Einfluss von Adam Gase in dieser Situation wirklich groß ist? Weil, also das sagen auch die Jungs von der Gang Green, Adam Gase hat mit der Defense eigentlich wenig zu tun. Hängt es nicht vielleicht eher am DC? Und auch die Spieler, die du genannt hast, waren alles Offensive Player. Ja. ist der Effekt von den Gays, also man, ich meine, ich habe jetzt auch Berichte gelesen, hatte vorher das Wort der Gangrene Germany im Kopf, so, ja, der Adam Gaze hat da, es wird wahrscheinlich so kommen, dass Adam Gaze dafür verantwortlich gemacht wird, was jetzt auch passiert, aber ob das wirklich so richtig ist, steht auf einem anderen Blatt Papier.
Ich gehe davon aus, dass Jamal Adams eine Führungsrolle für das Team beansprucht, welche über die Defense hinausgeht. Also jetzt nicht auf dem Platz, sondern im Lockerroom und darüber hinaus. Dass er sich für den Leader der Franchise hält. Das hat auf der ersten Linie damit zu tun, dass die Jets keine Quarterback-Figur haben, die diese Leaderrolle ausführt, weil sie auch durch Gaze selber ausgehöhlt wird. Ich meine, Sam Darnold darf ja gar nicht führen. Wie soll er es dann mit der Mannschaft machen? Und da ist halt eine Vakanz da, aus meiner Sicht, so wie ich das mitbekommen habe. Und die möchte Jamal Adams dann halt auch im Lockerroom ausfüllen. Und dass er sich dann auch mit Gaze in die Haare bekommt, das ist zwangsläufig.
Das erinnert mich ein bisschen an die Diskussion, die wir heute Morgen hatten. Rico und ich, wir hatten nämlich eine Stunde Zeit, ein Vorgespräch zu führen und kamen dann halt eben auf illustre Themen. Es erinnert mich an diese Geschichte, die wir heute Morgen besprochen haben mit Brian Flores. Es gilt nun mal auch für Adam Gaze. Adam Gaze als Hauptübungsleiter, als Headcoach, hat tatsächlich eigentlich mit den Spielern selbst im Normalfall relativ wenig zu tun. Und ein normaler Headcoach sagt ja auch noch nicht mal Spielzüge an, in der Regel. Er gibt eine Strategie vor, er entwickelt zwar mit das Playbook und allem drum und dran, aber eigentlich haben die Coordinator da den größeren Einfluss. Auch bei der täglichen Arbeit auf dem Platz haben eigentlich die Coordinator den größeren Einfluss. Der Headcoach ist ja mehr der Organisator. Aber, und das ist ganz entscheidend, er hat die Hauptverantwortung für alles. Er hat die Hauptverantwortung für seine Koordinatoren und er hat dementsprechend die Verantwortung für alles, was passiert. Also selbst wenn Greg Williams, sein Defense-Koordinator, da Scheiße gebaut hätte in der Kommunikation mit Jamal Adams, wäre er dafür verantwortlich. Allein schon aus dem Grund, weil er sich auch Greg Williams ausgesucht hat als Defense-Koordinator. Genau dasselbe ist es halt mit Brian Flores, wo ich sage, es mag Sachen geben, für die er nicht ursächlich im ersten Moment verantwortlich ist, aber er verantwortlich ist, weil er es verursacht hat, aber er trägt die Verantwortung, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Ja. Das kann man halt nicht trennen. Das kann man bei Adam Gaze halt eben auch nicht. Und jetzt zu sagen, das macht es die Gangrene da natürlich ein bisschen einfach, indem sie sagt, von wegen Adam Gaze trifft keine Schuld. Richtig, ursächlich mag es sein, dass Adam Gaze keine Schuld trifft. Aber da er die Gesamtverantwortung von allem an allem trägt, muss man ihn auch als Schuldigen mitsehen. Und natürlich wird das eine Hypothek sein, mit der er in die Saison geht. Definitiv.
Okay. Wobei man natürlich sagen muss, Adam Gaze ist nicht der klassische Headcoach an sich, also unseren Klemmbretthalter von damals, den hat er ja bei den Jets immer noch, der wird da auch als OC relativ wenig zu sagen haben. Also das macht Gaze schon, im Wesentlichen wird er das selber machen, weil er, und da lag ja auch die Kritik von mir an Gaze, die ich damals schon geäußert habe, Gaze ist nicht in der Lage, scheinbar, von außen gesehen, Kompetenzen wirklich so abzugeben, dass er eben seine Rolle, so wie sie von ihm als Headcoach gefordert wird, so ausfüllt, wie sie ausgefüllt werden sollte, weil er nicht in der Lage ist, gerade was die Offense angeht, Dinge auch an seinen OC abzugeben oder Kompetenzen abzutreten. Vielleicht wäre er ein besserer Headcoach, wenn er das könnte, aber das wissen wir nicht. Ich gehe nur davon aus, dass es dass es ein weiterer Stein auf der Waage ist, der dazu führen wird, dass Adam Gaze die Saison bei den Jets nicht überlebt.
Aber egal, wie er es macht, also die Argumentation ist ja ganz klar, Offensive-Minded Coach, und er hat mit den Defense-Spielern praktisch nichts zu tun. Trotzdem trägt er die Verantwortung. Es ist nicht seine Schuld, aber er trägt die Verantwortung dafür. Und das tut jeder Head Coach in jeder Situation. Das ist meine Meinung.
Ja, aber du hast ja eben gesagt, die meiste Arbeit machen die OCs oder DCs.
Im Normalfall.
Ja, das ist ja bei Gaze komplett anders.
Ja, zumindest im Offensivbereich, wobei ich nicht weiß, wie es auf dem Trainingsplatz aussieht. Also da glaube ich schon, dass während des Spiels macht er zwar die Playcalls, Adam Gaze, aber ich glaube, die tägliche Arbeit auf dem Trainingsplatz wird tatsächlich dann auch von den OCs übernommen. Man hat das im Fußball immer so schön die Hütchenaufsteller genannt. Und ich glaube, so ähnlich wird es da auch laufen. Aber egal wie es ist, selbst wenn er im Training mit der Offense viel arbeitet, Jamal Adams ist nun mal ein Defense-Spieler. Das heißt, selbst da hätte er hätte Adam Gaze relativ wenig insofern ursächlich mit zu tun gehabt. Trotzdem, wie gesagt, die Verantwortung, Gesamtverantwortung liegt bei ihm.
Ja, und ja, also ich glaube, dass Gaze halt, wenn er es so gemacht hätte wie der Headcoach der Rams, wenn er halt ein Passing Play und Run Game Coordinator hätte, die ihm jeweils ein Play durchgeben und er entscheidet sich. Da habe ich auch in der Diskussion so oft gesagt, weil wir über Gaze gesprochen haben. Ich glaube, dann hätte er vielleicht noch mal eine Chance gehabt zu überleben, aber die hat er auch bei uns einfach nicht genutzt. Und gut, Michael, wenn du das jetzt so ausführst, ist ja am Ende quasi nur noch die Frage, wer geht? Jamal Adams, Greg Williams oder Adam Gaze? Oder?
Ich glaube tatsächlich Jamal Adams und Adam Gaze tatsächlich. Adam Gaze aufgrund der Situation der Mannschaft, weil wir haben auch in dem Vorgespräch darüber gesprochen, was wird als Erfolg gesehen, und die Gangrene hat ja auch gesagt, wir sehen es als Erfolg, wenn wir einen wirklichen Schritt nach vorne sehen. Ich glaube, das hat man in der letzten Saison zwar gesehen, ich glaube, das wird aber nicht mehr reichen. Das heißt, ich glaube, dass Adam Gaze am Ende der Saison spätestens gehen wird. Ja, oder er wird am Ende der Saison gehen, so. Jamal Adams wird aber, glaube ich, die Saison nicht mitmachen. Oder irgendwie Holdout oder Injured Reserved oder sonst irgendwas. Ich glaube, dass das Zischstuch zwischen den Jets und Adams tatsächlich zerschnitten ist. Unabhängig voneinander. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass bei beiden da irgendwo Schluss ist.
Okay, Greg Williams bleibt?
Noch eher. Vielleicht übernimmt er dann sogar die Rolle von Adam Gaze, wobei ich das auch nicht glaube.
Nee. Okay. So. Dann haben wir, also, ist jetzt vielleicht nicht 100% Dolphins Topic gewesen, aber ich fand's cool und wichtig, dass wir auch da einfach mal drüber geredet haben. Momentan ist da sowieso nicht so viel los, und gerade wenn man so einen Spieler hat, wo wir eine Schwachstelle haben, sollte man immer mal darüber diskutieren. Was glaubt ihr abschließend? Kommt Jamal Adams zu uns? Wenn nicht, wo geht er hin? Tobi.
Also wie gesagt, ich gehe davon aus, dass er bei den Jets erstmal bleibt.
Okay, Micho?
Ich glaube, dass er nicht zu uns kommt, und ich glaube, dass er für einen niedrigen Pick, und ich rede jetzt von einem Third- oder Fourth-Rounder, zu den Seahawks geht.
Okay, dann muss ich jetzt sagen, er kommt zu uns, dann haben wir wieder alle drei Meinungen abgebildet. Ich glaube, er geht entweder für den schlechteren First- oder den besseren Second-Round-Pick. Kommt er zu uns? Wir geben vielleicht noch Julian Davenport ab zu den Jets, damit die O-Line da auch besser wird. und dann haben wir einen Defensive Back, wo die sich wieder No-Fly-Zone nennen darf, und gegen die es wahrscheinlich selbst ein Patrick Mahomes es nicht leicht hätte. Wundervoll. Möchtest du noch wer was zu Jamal Adams oder zu einem sonstigen Spieler sagen, der bei uns auf der Liste stehen könnte? Jadeveon Clowney? Wollen wir darüber noch mal reden?
Nicht schon wieder.
Das ist doch eigentlich totgeritten, das Thema, oder? Der Kerl unterschreibt irgendwann für 5 oder 6 Millionen einen Einjahresvertrag bei den Seahawks. So.
Ja, das ist ja witzig. Und dann kriegt er immer seine Nummer.
Ich habe gelesen, dass er jetzt wohl angeblich, ich glaube, mit den Ravens verhandeln soll, oder.
Ich dachte, mit den Browns, das wäre so das.
Ja, bei denen steht er ja auch schon seit Wochen auf der Liste, und die haben ihm auch schon alles. Ich glaube, die haben ihm inzwischen, glaube ich, 13 geboten, aber das will er nicht. Und ach ja.
Ich sag's nochmal, Devin Clowney hat damals ganz klar gesagt, er will nicht zu uns, als er die Möglichkeit hatte. Und ich finde, dann soll er auch bei seiner Meinung bleiben und auf keinen Fall zu uns kommen. Und jetzt hinzugehen und zu sagen, das fände ich halt wirklich ganz, ganz komisch, hinzugehen und zu Minka Fitzpatrick zu sagen, du bist Idiot, weil du hast hier den Prozess nicht getraut und denkst nur von hier, wie hast du es vorhin so schön gesagt, Rico, von hier bis zur Tapete?
Nee, von der Wand bis zur Tapete.
Und Jadeveon Clowney sagen, ja, du wolltest ja zu einem Contender, aber das ist okay, weil jetzt sind wir ja Contender. Als wir kein Contender waren, kommst du, jetzt nehmen wir
dich. Nein, mein Freundchen. Jadeveon Clowney konnte zu dem Zeitpunkt, wo er zu den Seahawks ist, nur einen Einjahresvertrag unterschreiben. Das war das Problem an der Sache. Gemäß dessen sage ich das ja immer noch. Und da stehe ich auch zu. Gemessen daran, dass er nur einen Einjahresvertrag unterschreiben konnte, konnte ihm die längerfristige Zukunft der Franchises, musste sie ihm egal sein. Oder musste auch als Individuum egal sein. Ja? Und dementsprechend war es nur logisch, dass er nur zu einem Contender gehen konnte für die Klasse, die er hat.
Rico, ich versuche dich mal mit deinen Waffen zu schlagen. Naja, wenn du an dich glaubst, dann weißt du, dass du danach, nach dem Einjahresvertrag bei der Franchise, die dich eh schon hat, einen Spitzenvertrag kriegst, weil du investierst ja quasi in dich selber. Ah, weißt du, wenn du genug Vertrauen in dich hast, dann machst du das.
Ja, das ist richtig. Aber dann ist die Wahrscheinlichkeit doch, dass ich von anderen Leuten abhängig bin, viel größer.
So. Ein Eisfootballer, Alter.
Ja, natürlich, aber die Abhängigkeit, wenn ich die Abhängigkeit, die er in dem Moment gehabt hätte, weil er vertraut dann darauf, der spielt gut, er hat doch bei den Seahawks einfach stark gespielt.
Entschuldigung.
Ja, natürlich. Es hat ihm nicht viel gebracht, weil eben die Sexzahlen nicht da waren. Und anscheinend sehr viele Leute sehen, oh, der hat gar nicht so viele Sex, da muss er ja richtig schlecht gespielt haben. Nein, hat er nicht. Aber der hat halt auch jedes Doppelteam gefressen. So. Und
bei derselben Moment, Diskussion, die wir bei Titans haben, ist der Support natürlich wichtiger oder die oder die individuellen Zahlen? Wir drehen uns da immer im Kreis und haben da irgendwie, glaube ich, ja.
Aber bei dem Thema ist es ja jetzt noch einfach so, in dem Moment, wo er halt woanders unterschreibt, setzt er sich für sich selber den Markt komplett offen auf. So, dass er den Markt halt falsch gespielt hat, dass er, weil er hat ja ein Angebot von uns über 17,5 abgelehnt, er hat ein Angebot der Seahawks über mehrere Jahre für 18,5 abgelehnt. Sorry, er hatte die Angebote und war, ich weiß nicht, ob er da einfach nur schlecht beraten ist, weil sorry, ja, ich kriege jetzt nicht meine 20 Millionen, sondern 2,5 Millionen über 5 Jahre, also über 5 Jahre kriege ich 12,5 Millionen weniger. Das ist viel Geld, keine Frage. Aber, und das macht er doch jetzt vertraut er in sich selber, um halt einen Einjahresvertrag zu unterschreiben, um danach die 20 Millionen zu kriegen. So, ich glaube einfach, dass er inzwischen nur noch schlecht beraten ist.
Wie gesagt, hätte er im Jahr vorher auch haben können. Er war auch schon schlecht beraten. Weil er hat sich ja im Prinzip, meiner Meinung nach, hat er sich zum Beispiel den Miami-Markt komplett kaputt gemacht mit seiner Aussage, nein, ich will nicht zu Miami. Ich will zu einem Contender.
Ja, das kann naja, es sein, ist ja nicht nur Miami, ne? Also
ja, aber er hat, unser Angebot damals kam, als wir auch in Verhandlungen standen mit Houston und so weiter, da hat er ganz klar gesagt, nein, zu Miami gehe ich nicht. Punkt.
Ja, klar, aber das gilt ja nicht nur für die Dolphins, sondern das gilt ja auch für andere Franchises. Also er hat sich da nicht nur einen Markt kaputt gemacht, sondern wahrscheinlich vielleicht 10 bis 12 Teams.
Ja gut, das ist natürlich ganz besonders verscherzt, ne?
Lassen wir das. Okay, gut, dass ich euch noch mal ein bisschen getriggert habe. Vielleicht gut, dann schauen wir mal, was mit dem passiert. Aber es könnte zu der gleichen Situation, da hast du mich ja auch 100% recht, könnte zu der gleichen Situation kommen. Nur, dass Jamal Adams zumindest 12 Millionen für die nächsten 2 Jahre sicher hat, wenn er denn spielt und nicht so wie Clowney, der quasi momentan arbeitslos ist. So, kommen wir dann zur, ich hätte fast gesagt, Rudis Resterampe, aber zu so noch ein paar kleineren Topics und ich sehe schon, 100 Minuten haben wir gleich wieder voll. Und wegen Micho, dass wir mal eine kurze Folge haben, das passiert uns nicht. Das kann uns irgendwie inzwischen gar nicht mehr passieren, glaube ich. Aber gut, Thema Fantasy Football nochmal. Und zwar, ich habe ja vorletzte Woche in der Gruppe schon mal gefragt, wer so Bock hätte. Ich werde morgen am Samstag einen Post veröffentlichen in der Gruppe. Wer denn Bock hat, der sollte sich da definitiv, das ist dann auch, wer sich da dann meldet, der wird dann auch definitiv dabei sein. Ich gucke da mal, wie viele Leute das werden. Das ist dann auch eine endgültige Anmeldung. Ja, also die Personen, die sich dann melden, sind auch für die Dynasty-Liga definitiv dann dabei. Ich würde vermutlich noch eine WhatsApp-Gruppe da machen wollen oder irgendwas anderes, damit man da besser in Kontakt ist und über gewisse Sachen sprechen kann. Ja, das wird morgen noch passieren. Wie gesagt, es wird eine Dynasty-Liga werden. Und ja, schau mal, was wir da am Ende jeder Saison so als kleinen Gewinn noch raushauen können. Da wird es vermutlich auch was geben. Da habe ich mir schon wundervolle Gedanken gemacht. Das ist eine gute Sache. Und ja, das wird morgen definitiv passieren. Was noch passieren wird, wir haben euch ja gefragt, ob ihr teilnehmen wollt mal am Dolphins Drive. Da haben wir auch ein paar Leute bekommen, beziehungsweise ein paar Leute haben sich bei uns gemeldet. Ich weiß nicht, was ich gerade sagen wollte. Und da wissen wir auch ungefähr, was deren Steckenpferde so sind. Und die werden wir dann natürlich in unseren Terminplaner mit einplanen und werden da auch in der nächsten Woche vermutlich auf euch zukommen. Die sich bei uns gemeldet haben, die können sich darauf schon mal vorbereiten und wir werden den Themen mit euch absprechen. Und dann werden wir euch als Gäste hier begrüßen dürfen. Da freue ich mich super drüber. Alter, es wird Zeit, dass ich auch fertig mache hier. Da freuen wir uns natürlich super drauf, drüber, whatever. Und es wird auf jeden Fall eine richtig coole Aktion, mit euch dann nochmal hier direkt sprechen zu können, eure Meinung hier reinzuholen. Dann haben wir demnächst eigentlich 4 Leute, 5 Meinungen. Und ich freue mich drauf und das ist halt auch eine geile Community-Geschichte. So, und ja, das jetzt haben wir noch ein Thema und zwar, da geht es um eure Fragen. Ich weiß nicht, Tobi, du hast das in die Wege geleitet, hast das organisiert. Vielleicht möchtest du dazu einfach was sagen.
Ja.
Ich meine, es ist ja auch so, du hast da wahrscheinlich feuchte Träume von.
Es ist ganz so schlimm ist es nicht.
Hör auf zu lügen, hör auf zu lügen.
Aber der Gottvater der Statistiken und der Gottvater der Zahlen im deutschen NFL Kommentatoren Olymp hat gesagt auf meine Anfrage hin, ob wir denn mal mit ihm eine gemeinsame Podcast-Sendung aufnehmen wollen, hat zugesagt und wenn wir es schaffen, da werde ich mich heute Nachmittag wahrscheinlich drum kümmern, einen gemeinsamen Termin mit ihm zu finden, werden wir als besonderes Schmankerl in der nächsten Woche wahrscheinlich Roman Motzkus bei uns begrüßen dürfen. Diejenigen, die 2017 bei der legendären Pause in, ach, keine Ahnung, der großartigsten...
Die legendäre Sause, wo ich ja. erst in der, weil ich weiß gar nicht mehr, wie das Lokal hieß, auf jeden Fall gibt es da 2 Stück von in London und ich war erst im Falschen. Das möchte ich nochmal angemerkt haben. Ich habe eine London-Reise gemacht, nur mit euch, um mit euch Getränke getrunken zu haben.
Ja, als kleiner Hinweis für die nicht dabei waren, die Run-Party war uns einfach dermaßen überfüllt, dass wir einfach in das nächstbeste Weinlokal marschiert sind, 50 Meter weiter, das wir gefunden haben. Piekfeiner Schuppen, der Besitzer Rugby-Fan, auch so Mitte 30 und die Gäste alle so jenseits der 60. Wir dann, ich glaube, wir waren so um die 20 Mann da rein, alle in Football-Jerseys, alle mit Dolphins-Klotten und mal einmal den Laden auf links gedreht. Und als wir dann draußen rauchen waren, kam dann Roman Motzkus mit einem Kumpel von ihm von der Run-Party die Straße lang marschiert und er hat dann noch einen halbstündigen Abstecher bei den Dolphins gemacht. Aber wie der Laden hieß, oh, keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr, ich weiß nicht mehr allzu viel davon.
Aber es war gut, es hat Spaß gemacht.
Es war sehr lustig und deswegen haben wir auch eine positive Beziehung von den Dolphins her zu Roman Motzkus aufgebaut und er hat zugesagt, wenn es bei ihm zeitlich passt, dass er auf jeden Fall gerne mal bei uns vorbeiguckt.
Wunderbar, und da kommen wir jetzt halt zu euch. Ich meine, den Adrian haben wir euch ja so ein bisschen verschwiegen, sag ich mal, ja? Weil wir da selber schon Planungen gehabt haben und auch gar nicht so drauf zugeschlagen haben, wenn ich ehrlich bin. Jetzt habt ihr die Chance, eure Fragen mal loszuwerden, was die Dolphins anbetrifft, wo ihr wissen wollt, was Roman Motzkus dazu zu sagen hat. Keine Ahnung. Vielleicht, wenn die Temperatur, weiß ich nicht, über 30 Grad ist, wie sehen die Siegchancen der Dolphins dann aus? Ich denke, solche Fragen wird Roman definitiv beantworten können. Und ja, also ihr seid aufgerufen, Fragen, Wünsche, Anregungen generell zu uns natürlich, aber jetzt für die nächste Woche natürlich besonders für Roman Motzkus zu formulieren und uns zukommen zu lassen.
Ich glaube, das können wir ganz klar sagen. Hauptaugenmerk als ehemaliger Wide Receiver wird auch da unser Wide Receiver-Core sein, oder sehe ich das falsch?
Ja, also das ist das, was wir uns überlegt haben.
Genau.
Wir werden auf jeden Fall ihn auf die Wide Receiver mal so ein bisschen ansetzen, weil das ja irgendwie, weiß ich nicht, in der öffentlichen Betrachtung sind die Wide Receiver bei uns super selten ein Thema, weil sie einfach letzte Saison solide Arbeit geleistet haben. Es war halt so, sie fliegen unter dem Radar, würde ich jetzt vom Gefühl her sagen, aber das sind halt Sachen, die wir dann von unserer Seite hauptsächlich mit Roman besprechen wollen. Aber ihr könnt natürlich grundsätzlich, würde ich sagen, Fragen zu allen möglichen Geschichten stellen. Wir versuchen natürlich alles mit reinzubringen. Das hängt dann natürlich auch davon ab, wie lange wir dann Zeit haben, mit Roman über die Dolphins zu sprechen. Weil ich meine, auch bei Adrian, wir haben ja nicht ewig Zeit. Ja, ich meine, unsere Folgen gehen ja regelmäßig etwas länger. Und wir können ja nicht sagen, ja, ihr müsst jetzt 2 Stunden bei uns bleiben. Ich meine, wir sind ja froh, wenn die sich 10, 20, 30 oder ich glaube, Adrian war über 1 Stunde Zeit nehmen, um bei uns dabei sein zu.
Ich wollte gerade sagen, Adrian war fast 2, ne?
Ach ja, stimmt, dann 2, Entschuldigung.
Der war fast 2 bei uns.
Stimmt, Entschuldigung. Ja, ich hatte.
Der musste nur irgendwann seine Kurze ins Bett bringen, glaube ich, sonst wäre der vielleicht auch so genau länger geblieben.
Ja, gut, er kommt dann wieder, wenn wir in den Playoffs sind.
Ja.
Von daher. Aber ja, also wir sind dann natürlich, 2 Stunden ist natürlich schon ein mega Statement, 2 Stunden in einem Podcast teilzunehmen. Als Gast, also auch als prominenter Gast, sage ich mal. Wenn es 10 Minuten sind, sind es 10 Minuten. Aber ja, wir versuchen so viel wie möglich unterzubringen. Wir können nichts versprechen, aber wir wollen euch da in jedem Fall mit ins Boot holen. Ich glaube, das ist so richtig ausgedrückt und ich hoffe auch verständlich.
Ja.
Gut. So, dann haben wir das auch untergebracht. Ja, weiß ich nicht. Haben wir sonst noch irgendwelche Themen, die wir besprechen müssen? Weiß ich nicht.
Ich warte noch darauf, dass der Lehrer sich nochmal warm läuft und ich schon geistig in die Sommerferien abbiegt.
Du hast deine Hausaufgaben dann für nächste Woche dann ja eventuell, beziehungsweise vielleicht sogar, je nachdem, wann Roman kommt, wie viel Zeit wir dann haben, vielleicht sogar übernächste Woche. Ja.
Mensch, hast ja richtig, richtig Glück gehabt, Tobi, ne?
Du hast ja auch freigenommen quasi, Rico. Wir wissen ja, dass das nicht wirklich mit der Arbeit zu tun hat, sondern weil du deine Hausaufgaben nicht gemacht hattest.
Der Klassiker. Ja, Sie waren, Herr Harting, ich sehe, Sie sind die ersten beiden Stunden da gewesen und die 6. und 7. waren Sie auch da. Wieso waren Sie in der 5. nicht da? Da steht, dass Sie krank waren. Ja, da hatte ich halt eine Krankheit, die mich kurz befallen hatte, aber die habe ich so schnell auskuriert.
Akuter Malaria-Anfall. Ich werde nie vergessen, das vielleicht noch, wie ich tatsächlich einen Schüler da hatte, der dann quasi 5. Stunde Unterricht, ne, und dann kam er an und sagte, ja, Hausaufgaben habe ich nicht, ich war letztes Mal nicht da. Ich so, ja, und? Sie können sich doch informieren. Ja, aber ich war krank, ich bin heute den ersten Tag wieder da. Und dann habe ich nur gesagt, gucken Sie mal auf die Uhr. Sonst schaffen Sie es auch immer, die Hausaufgaben bis zur 5. Stunde abzuschreiben. Dann wäre das auch heute möglich gewesen. Ende.
Ja.
Ehre genommen, wie mein Halbbruder jetzt sagen würde, der ist 8. Und wenn wir mit dem Fußball spielen und er einen Tunnel, dann hört er auch Fußballspieler schreiben. Ehre genommen. Das hört er sich von uns aber auch immer regelmäßig an, wenn wir ihn dann tunneln und dann weiterspielen. Ehre genommen. Da wird über die Schulter genommen und
Dann wird er über die Schulter genommen.
Ja, dann wird er halt durch die Gegend getragen und dann stellen wir ihn immer irgendwo hin. Ey, ich meine, der ist halt 8. Klasse. Ach, der ist in der 8. Klasse. Ja, der ist halt Super Brain. Und den kannst du eben noch mal so eben zack über die Schulter werfen, ne? Der wiegt ja nichts. Ne?
Mhm. Ja, Rico?
Ja.
Nimm mir die nächste Frage bitte nicht übel, ne?
So.
Aber wenn der mit 8 in der 8. Klasse ist, ne?
Ja.
Hatte der Erdkundeunterricht dann bei dir?
Wow. Ich denke. Alter. Der war gut.
Ich mal die Folge heute zusammenzufassen.
Ja, ich bin auch doch. Also das schafft man nicht selten, aber der war gut. I like it.
Wie ihr merkt, wir sind auch schon am Ende der Sendung angelangt hier.
Ja, ich sehe auch schon. Ich werde hier lebendig begraben.
Das, was Rico hier nachher alles rausschneidet.
Ja, ich wollte gerade sagen. Nee, ich spreche das vielleicht nochmal anders ein, damit es auch richtig ist und ihr halt dann als doof dasteht.
Genau.
Na gut, da würde ich sagen, bevor jetzt die Leute schon anfragen, Alter, was ist mit denen wieder kaputt? Ich meine, es ist ja regelmäßig so, dass wir uns die Frage stellen, wie kaputt sind wir eigentlich? Jetzt sind wir sehr erschöpft und deswegen ist die Folge jetzt auch quasi vorbei. Ich weiß nicht, habt ihr noch was zu erzählen?
Ja, ich muss nur dazu sagen, ich wurde heute Morgen um 10 Uhr morgens gefragt, ob ich betrunken bin. Jetzt haben wir kurz nach eins und naja, wir sind nüchtern.
Ja, und zwar alle drei. Frage, naja, die Frage ist, warum wurdest du, also jetzt, du hast dich jetzt gerade selber vom Bus geschmissen. Ne? Ich meine, Micho hat es vorhin ja schon charmant gelöst, indem er gesagt hat, wir hatten eine Stunde Vorbesprechungszeit. Ja. Das lag einfach nur daran, wir hatten uns zu 10 Uhr verabredet heute Morgen. Und ja, um 10 Uhr, 10.05 Uhr, 10.10 Uhr, ja, so, wo bleibt Tobi denn? Haben mich und ich uns dann gefragt, nachdem wir so ein bisschen gequatscht hatten, ja, boah, schreiben wir, wieso, was ist los? Ja, da habe ich gefragt, ob er voll ist. Ja, dachte, wir starten um 12 Uhr und nicht um 10. Deswegen hatten wir eine Stunde Vorbereitungszeit.
Wie gesagt, der Kreis Paderborn ist der Nachbarkreis vom Kreis Gütersloh. Ich hatte Probleme bei der Wiedereinreise.
Ich habe ja gesagt, du machst ja auch sowas, deine Lebensfreundin ist da oder sowas. Ich habe ja gesagt, das ist sowas wie so die Ärzte ohne Grenzen, ne? Wir helfen in Krisengebieten.
Ja, genau, richtig. Ich war von gestern auf heute mitten in einer Seuche quasi. Also
wenn ihr Tobi seht, haltet Abstand.
Ja, müsst ihr sowieso.
So nämlich. Gut. Ja. So, und mit Abstand halten beenden wir jetzt die Folge. So, oder gibt es jetzt immer noch was, worüber ihr reden wollt? Ich höre, das ist nicht der Fall. Wunderbar. Es war mir wieder eine Ehre. Es hat mir wieder super viel Spaß gemacht, auch wenn ich ja elendig vor dem Bus mich selber und dann Tobi, danke nochmal dafür, geschmissen wurde.
Bitte, gerne.
Es hat mir wieder super viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich freue mich auf die Wochen danach. Ich freue mich auf die neue Football-Song. Ich freue mich, wenn wir das hier zusammen machen können, machen dürfen. Und ja, ihr da draußen seid natürlich aufgerufen, die Fragen zu stellen, aber auch generell Kritik, Anregungen, Wünsche, alles Mögliche. Liebesbriefe dürft ihr an Tobi schicken, als Fanpostbeauftragten.
Bloß nicht.
Ja, und in dem Fall bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.